Die Botschaft, die Entrückung, wurde am 4.12.1965 abends im Ramada Inn in Yuma, Arizona, gepredigt. Es ist für mich ein Vorrecht, dass ich diese Einladung erhielt, um wieder hier sein zu können. Das letzte Mal hatten wir eine wunderbare Zeit. Als mir dann bekannt gemacht wurde, dass ich erneut hier hinkommen sollte, fühlte ich mich richtig wohl. Wenn man diese Zeugnisse hört und die lieben Worte dieser Menschen, dann hebt es einen richtig ein bisschen hoch. Billy sagte mir, dass der Bruder aus Las Vegas, der dort mit jener Ortsgruppe zusammen eine Versammlung haben möchte, hier ist und dass er ihn gleich nach dem Gottesdienst treffen will. Er sagte mir auch, dass wir im Januar vor dem Phoenix-Treffen einen Termin noch frei haben, um nach Las Vegas hinüberkommen zu können. Wir wollten sowieso schon mal dorthin gehen. Ich glaube, dass Bruder Art Wilson vor längerer Zeit dort war oder er befindet sich vielleicht immer noch dort. Er und Schwester Wilson wollten, dass ich dorthin komme. Bis jetzt hatte ich noch keine Gelegenheit, doch jetzt besteht sie vielleicht, sodass ich kommen kann. So wende dich bitte an Billy Paul oder an Bruder Roy Borders. Er muss irgendwo hier sein, denn jemand sagte mir, dass Bruder Roy hier ist. Bruder Perry, Lee oder einer von ihnen kann es euch auch sagen. So macht den Termin mit ihnen ab für unser Kommen. Nun, vor einer Weile habe ich hier viele Prediger bemerkt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich meine Brüder hier treffen kann. Ich wünschte auch, dass ich genug Zeit hätte, um mit euch nach Hause gehen zu können. Ich weiß auch, dass ihr hier die beste Küche, die es im Lande gibt, habt. Das ist schön. Dem Bruder Perry sind heute Abend zwei Dinge passiert. Er ist deshalb gleich zweimal gebrandmarkt worden. Eine Sache davon betrifft das Abschalten des Mikrofons dort. Bruder Perry, du wirst dessen für schuldig befunden. Ich glaube aber nicht, dass du der letztendlich Schuldige warst, denn du hast etwas Gutes getan. Irgendjemand wollte gerade sprechen, das war etwas Gutes. Nachdem ging er hinaus und sprach zu jemandem, zu Bruder Collins oder einigen anderen. Das Essen war gut und ich sage euch, dass jener ein Spanier sein muss oder so etwas Ähnliches oder eben ein Mexikaner, denn was ich gegessen habe, war der heißeste Pfeffer. So ähnlich spielte es sich ab, dabei sprach er zum Chef, zum Koch selbst. Der sagte dann, ich bin der Koch. Das ist für euch Texas. Wir werden ihn hier in Arizona aber schon wieder hinkriegen, nach einer Weile, vorausgesetzt, er bleibt bei uns. Es ist wirklich gut, dass ich hier sein kann. Ich denke nicht, dass das wie ein Witz klingt, sondern es bedeutet Sinn für Humor. Der Herr selbst hatte Sinn für Humor, denn er sagte auf Herodes bezogen, geht, sagt diesem Fuchs heute und morgen treibe ich Teufel aus, danach werde ich vollendet werden. Nun, wenn er schon Sinn für Humor hatte, dann denke ich, dass es uns ab und zu auch nicht schaden kann. Nun, es ist schon ein bisschen spät und gewöhnlich predige ich ungefähr 4 Stunden lang. Nun, ich weiß um die Gefälligkeit des Bruders und der Schwester dieser Kapelle. Deshalb wollen wir heute Abend etwas kürzer machen. Terry sagte, wie steht's, sollen wir ein 2-Stunden-Band auflegen? Ich sagte, nein, Terry, dies ist ein Festmahl. Ich sagte, nur etwa 30 bis 40 Minuten lang werde ich zu den Leuten sprechen. Ich versuche es jedenfalls bisher jedes Mal, doch ich weiß, als ich noch ein kleiner Junge war, so ein junger Prediger, so ein junger Bursche, kamen die Leute, um mir zuzuhören. Sie sagten, gut, Billy Branham, ihr wisst es ja, ich war noch nie ein Kind und unbekannt, ich war noch wie ein Kind und unbekannt. Ich ging durch die Schule und hatte keine Ausbildung genossen. Doch sie kamen, um meine gebrochenen Worte zu hören. Mein Kentucky-Englisch. Sie hörten meine Hits und Haynes und Tots und Carrie. In einer Versammlung sagten sie neulich hier, nun wollen wir aufstehen und die Nationalhymne singen. Ich stand auf und sagte für meine alte Heimat in Kentucky, weit in der Ferne. Das war die einzige Nation, die ich kannte. Deshalb war das für mich die Nationalhymne. Soweit das für mich in Betracht kam. Nun, wenn du älter wirst, dann denkst du mehr nach und kommst so hinein. Man muss in der Tat mehr haben als jenes. Paulus sagte, als ich ein Kind war, sprach ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Du handeltest wie ein Kind, aber wenn du älter wirst, dann fängst du an mit den ersten paar Schritten und stolperst und fällst und stehst auf und versuchst es noch einmal. Und in einer gewissen Zeit bist du dann so weit, dass du geradeaus gehen kannst. Das ist das, was wir als Soldaten des Kreuzes tun müssen. Jetzt ist die Zeit, wo wir geradeaus auf dem Hochweg zur Herrlichkeit gehen müssen. Ich glaube wirklich, dass wir in der Schlussphase der Geschichte dieser Welt leben. Ich glaube wirklich, dass das Kommen des Herrn vielleicht näher ist, als wir denken. So, ab jetzt möchte ich etwa 30 Minuten eurer Zeit verwenden, um eure Aufmerksamkeit auf eine Schriftstelle zu lenken, die ich als Textwort nehmen möchte, um dann auf einiges mehr hinzuweisen. Neulich zu Hause dachte ich über viele Schriftstellen nach, weiß aber noch nicht, wie ich sie zusammenbringen soll. Ich werde deshalb nur einen Teil jener Schriftstellen für diesen einfachen Predigt, wie wir heute Abend eine Predigt haben, verwenden. Nun möchte ich noch eine Sache erwähnen, während ihr den 27. Psalm aufschlagt, aus welchem ich gern die ersten 5 Verse lesen würde. Betreffs der christlichen Geschäftsleute, einer Vereinigung der Geschäftsleute des vollen Evangeliums, möchte ich Folgendes noch erwähnen. Mein Bruder Perry sprach über Bücher und so weiter und über neue Bücher, die sie mitgebracht haben. Wie viele von euch erinnern sich noch, als ich hier in Phoenix in einer der Versammlungen über Leute, ist es jetzt die Zeit, predigte? Seht ihr, ich hatte das Tonband mit und so hat es dann mit dem Buch den Anfang genommen. Es ist mehr als nur eine übernatürliche Bestätigung von Gottes geschriebenem Wort für diese Stunde, als dass wir es nicht annehmen könnten. Es ist mehr als nur eine Realität. Seht ihr Dinge? Es würde euch direkt in Erstaunen versetzen, wenn ihr alles wüsstet, was tatsächlich geschieht. Viele von euch sind fremd und eventuell höret ihr, wie Männer aufstanden und sogenannten Bemerkungen machten über die Botschaft dieser Stunde und so weiter. Was haben sie für einen Gewinn? Es ist Gottes Verheißung für diese Stunde. Er hat verheißen, was er tun würde. Wir sehen, wie er genau schriftgemäß bestätigt. Er sagte, dass er es genau in der gleichen Weise tun wird. Es ist alles vorausgesagt und trifft ganz genau so ein. Es ist jedes Mal vollkommen, denn es ist Gott, der das sagte. Nun, wenn ein Mensch versucht, eine Weissagung zu bringen, dann steht die Chance 1 zu 10 Millionen. Mir ist es gleich, wer immer sie auch bringen mag. Wenn jemand sagt, dass etwas sich ereignet, dass eben etwas sich in bestimmter Zeit ereignet, dann wäre die Chance also 1 zu 10 Millionen. Würde dann auch noch der Punkt erwähnt werden, wo das passiert würde, dann würde die Chance 1 zu 100 Millionen stehen. Käme dann noch die Art und Weise, wie die Sache geschieht und was für ein Ereignis es ist hinzu, dann läuft es ins Unvorstellbare, die Möglichkeit treffend hinaus. Nun sehen wir es aber so vollkommen immer und immer wieder und müssen feststellen, dass das Gott ist. Wenn uns etwas fremd vorkommt, dann gehen wir immer wieder zur Schrift zurück. Wir wissen nicht einmal, wo wir suchen sollen. Doch der Heilige Geist erschließt es uns und stellt das ganze Wort zusammen. Er macht uns ein Bild davon und zeigt uns genau die Stunde, in der wir leben. Wir wechseln die Zeitalter. Wir sind an einer Ecke angelangt. Wenn man eine Ziegelsteinmauer errichtet, dann fängt man mit der Ecke an. Es ist leichter zu mauern, weiter zu mauern, wenn zuvor die Ecke erstellt ist. Danach kann jeder die Steine in die Reihe legen. Das gleicht dann einer Denomination, die anfängt und die Reihen ausfüllt. Das ist in Ordnung. Aber wenn man zu den Wendepunkten kommt, von wo aus man eine andere Richtung einschlagen muss, nun, Gott baut keine Mauer, er baut ein Haus. Seht, und da gibt es Schnittpunkte und Wendepunkte, welche hier in der Bibel vorausgesagt sind. Es sind Wendepunkte. Jeder kann versuchen, eine Wende zu machen, doch sie muss gemäß der Bauzeichnung sein. Wenn es nicht so ist, dann muss es wieder abgerissen werden. Nun, wir preisen Gott für seine Güte und für die Gemeinschaft mit euch, für die offene Tür, die der Herr uns gegeben hat durch die Geschäftsleute. Ich habe schon immer gesagt, dass ich nicht an die Denomination glaube, doch ich glaube, dass Leute in der Denomination sind. Ich habe aber nicht viel Zeit, um die Denominationen zu ermahnen. Jeder von ihnen hat so einen Zaun um sich herum gebaut. Ich denke, das ist die kleine Geschichte von Bruder Davis über das Aufziehen einiger Enten deutlich macht. Sie sagt, dass der Fluss anschwoll und jede Ente, die mit der anderen Gemeinschaft haben wollte, es nicht tun konnte, weil die Zäune sie immer noch einzäunten. Als aber das Wasser ganz hoch stieg, schwemmte es die Enten einfach aus dem Käfig. Nun, ich glaube, dass das der Weg ist, wie wir es tun müssen. Es ist dasselbe. Das Wasser steigt. Seht ihr, wir haben die Möglichkeit, aus dem Käfig herauszukommen und Gemeinschaft miteinander zu haben. Auf diese Weise haben wir die wirkliche, echte Liebe Christi in unseren Herzen. Die christlichen Geschäftsleute des vollen Evangeliums sind für mich immer eine Oase gewesen. Viele Male habe ich feine Brüder darin entdeckt und ich vermute, dass welche in jeder Denomination, der ich bis zu jetzt begegnet bin, zu finden sind. Es gibt überall feine Brüder, so bei den Presbyterianern, Lutheranern, Baptisten, Pfingstlern und bei den verschiedenen Pfingstgruppen der Gemeinde Gottes, bei den Nazarenern, den Heiligkeitspilgern. Vielfach dürfen sie mich nicht in der Gemeinschaft einladen, weil es sie dann von ihrer Denomination trennen würde. Nicht, weil sie es nicht glauben, sondern weil es jenes bewirken würde. Das ist die ganze Sache. Kürzlich kam hier ein Methodistenbruder zu mir. Seinen Namen möchte ich nicht nennen, doch er ist ein sehr feiner Mann. Er hatte gerade eine Abhandlung über göttliche Heilung geschrieben und kam dann zu mir zum Gespräch. Wir setzten uns zusammen und sprachen eine Weile. Er sagte, das Einzige, was wir gegen dich haben, du bist immer mit diesen Pfingstern zusammen. Ich sagte, dann lass doch die Methodistengemeinde diese Veranstaltungen fördern. Ich werde kommen. Das brachte aber die Sache ans Tageslicht. Seht, er sagte, nun, ich bin natürlich nicht die Methodistengemeinde, ich gehöre nur dazu. Ich sagte, das ist es ja. Seht doch, es waren Pfingstler, welche die Türe geöffnet haben. Seht, das sind diejenigen, zu denen ich kommen darf. Wer uns auch immer öffnet, zu dem werden wir kommen, wie es auch im dritten Kapitel der Offenbarung steht, wo er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten. Nun, das sagte Jesus und ich wusste immer, dass es Christus war. Er ist das Wort, das stimmt. Er ist das Wort. Und so sind eben die christlichen Geschäftsleute eine Oase, wo wir zusammenkommen können. Keine andere Gemeinde fördert es. Die Leute aus den Kirchen kommen alle zusammen und wir haben Gemeinschaft miteinander in der ganzen Welt, überall. Ich habe mitgeholfen, damit sich sehr viele dieser Vereinigungen in der ganzen Welt bildeten. Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Ich bin für diese Gelegenheit, die mir gegeben wurde, dankbar. Die christlichen Geschäftsleute fördern dieses. Die anderen Gemeinden möchte ich auch kommen. Was mich anbelangt, so möchte ich nie jemanden von seiner Gemeinde wegziehen. Bleibt nur in eurer Gemeinde, aber lasst euer Licht leuchten. Seht, seid wirkliche Christen und euer Pastor wird euch schätzen. Ein wirklicher, treuer, aufrichtiger Heiliger und ein jeder, der in der Tat an Gott glaubt, wird so einen Menschen schätzen. Nun möchte ich dem Bruder und seiner Frau sowie dieser Vereinigung hier für diese Gelegenheit danken. Diese Vereinigung möge wachsen und möge der Segen Gottes darauf ruhen und ein Werkzeug in der Hand Gottes sein, um Hunderte von Leuten vor dem Kommen des Herrn zu retten. Dank auch an all die anderen Vereinigungen bzw. an die Abgesandten der Vereinigungen. Nun, ich möchte heute Abend für eine Zeit lang über eine ganz eigenartige Sache sprechen. Dazu habe ich hier einige Schriftstellen aufgeschrieben. Ursprünglich wollte ich heute Abend über ein anderes Thema sprechen. Die Zeit läuft aber so schnell dahin und aus diesem Grunde überschlug ich einige Schriftstellen und nahm ein paar neue hinzu. Ich möchte deshalb über das Thema sprechen, die Entrückung. Seht, nun wir glauben, dass es eine Entrückung sein wird. Alle Christen glauben das. Das heißt, alle Bibelleser glauben, dass da eine Entrückung sein wird. Nun lesen wir als Hintergrund den 27. Psalm und da die Verse 1 bis 5. Jehova ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Jehova ist meines Lebens Stärke, vor wem sollte ich erschrecken? Als Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde so strauchelten und fielen. Wenn ein Heer sich wider mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich. Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einem Felsen wird er mich erhöhen. Möge der Herr seinen Segen zu seinem verlesenen Wort hinzufügen. Nun spreche ich heute Abend über dieses angegebene Thema und einige von euch mögen einen anderen Zugang zu demselben Thema wie ich haben. Wie viele von euch hier glauben, dass die Bibel lehrt, dass es eine Entrückung der Gemeinde gibt? Meine Herren, das stimmt. Die Gemeinde wird hinweggenommen werden. Was immer du bist, ein Methodist, Baptist, Presbyterianer, Pfingster oder sonst wer, spielt dann keine Rolle mehr, wenn die Hinwegnahme ist. Ich meine, dass wenn ich hier oben spreche, nicht versuchen werde, etwas zu sagen, das den Leuten gefällt. Dessen habe ich mich nie schuldig gemacht. Ich komme nach hier oben und sage das, wozu ich geleitet werde. Es wird so viel sein, denke ich, dass es dir hilft und deine Erfahrung mit Gott fördern, sofern du ein Christ bist. Solltest du kein Christ sein, dann möge es bewirken, dass du dich vor dir selbst schämst und ein Christ wirst. Aus diesem Grunde versuche ich immer, meine Gedanken so zu bringen, wie der Herr mich leitet. Nun, wir sind durch die Bibel gewarnt, dass die Lehre bezüglich der Entrückung in den letzten Tagen verschmäht wird. So wollen wir nun das für einen Moment nachlesen. Es steht im 2. Petrusbrief und da im 3. Kapitel. Lasst uns daraus einen Moment lesen. Das 3. Kapitel und dort den 3. und 4. Vers. Lasst uns also nachsehen, ob das so stimmt. Indem ihr zuerst dieses wisset, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes, durch welchen die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Nun, wir sehen, dass der Grund der ist, weshalb dieses Thema beleuchtet wurde, weil der Prophet hier sagt, dass in den letzten Tagen diese Spötter kommen werden und diese Dinge sagen. Seht, es ist vorhergesagt. Das ist der Grund, weshalb sich die Leute heute so benehmen, wie wir es eben feststellen. Sicher erwarten wir es so, denn die Bibel sagt es in 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute liebend, nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Können wir eine Nachahmung der Wahrheit erwarten? Sicherlich. Als Mose nach Ägypten ging, um die Kinder Israels mit nur einem Stab zur Rechtfertigung in der Hand und mit dem Gott des Himmels hinter ihm zu befreien, vollbrachte er ein Wunder. Dann traten die Nachahmer hinter ihm auf, taten die gleiche Dinge, die er tat. Seht, sie kamen, nachdem er es zuerst getan hatte. Sie kamen dann hervor, denn sie machten das nach, was er getan hatte. Sie machten also das Ursprüngliche nach. Das erkennen wir nun. Nun sagt ihr, das war in den Tagen vor Mose. Doch die gleiche Schrift sagt, dass diese Dinge in den letzten Tagen wieder auftreten werden, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so werden diese Menschen mit verderbtem Sinn der Wahrheit widerstehen. Seht, Nachahmungen werden stattfinden. Alles Mögliche, um die Leute durcheinander zu bringen. Und dann, wenn diese Entrückung geschieht, von allem, was Gott in seinem Wort verankert hat, wollen sie immer etwas herausnehmen, um es dann zu verdrehen. Sofern sie es können. Es ist Satans Ziel, so etwas zu tun. So ist es, wie der Bruder aus der Versammlung in Las Vegas sagte. Satan, die Welt, war sein Herrschaftsbereich und jener Bereich sein Hauptquartier dort. Ich weiß, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Jede Nation unter dem Himmel wird von ihm kontrolliert. Das stimmt. Diese Welt gehört Satan, aber Jesus wird es übernehmen. Er hat es ihm eines Tages angeboten, er verzichtete. Denn er wusste, dass er es zukünftig ererben wird. Es sind viele Spötter da. Lasst uns einige Minuten bei dem Wort bleiben, bevor wir weitergehen. Es gibt viele Spötter. Vor ungefähr 2 Wochen las ich in Tucson in einer Zeitung. Dort drin vertraten einige von England die Meinung, es stand dort in großen Schlagzeilen, dass die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus nur ein Schwindel gewesen sei zwischen Pilatus und Jesus und dass er nur gekommen sei, um sich hervorzutun. Für uns gibt es keine Möglichkeit, um diese Dinge zu widerlegen, denn alle Dinge Gottes müssen im Glauben angenommen werden. Wir müssen es glauben. Nun, er ging vorwärts, um uns zu zeigen, wie er es getan hat. Es ist noch gar nicht lange her, dass in England, in jener großen Nation, die Botschaft jenes Tages abgelehnt wurde. Die großen Prediger, John Wesley, Charles Spurgeon und so weiter, haben das Evangelium auf den Märkten und überall gepredigt. Wie sieht es heute dort aus? Bruder Williams und andere sind heute Abend dort. Es ist einer der am tiefsten gefallensten Länder der Welt. Ich bin in der ganzen Welt herumgekommen, doch ich wüsste kein Land, das so unmoralisch wie England ist. Billy Graham sagte das Gleiche. Er musste sogar seine Frau aus dem Park nehmen, denn Männer und Frauen lagen im Park und taten es öffentlich. Ich war drüben und ich wüsste nicht, was eines Menschen Herz brechen mehr könnte, als wie das, was dort in England geschieht. Es hatte einmal die Gelegenheit und führte die Welt in eine Reformation. Es zeigt, wie man fallen kann. Seht ihr, was es bewirkte? Als die Engländer an jener Botschaft so festzuhalten versuchten, um sie für den heutigen Tag noch in Funktion zu halten zu können, es wird aber nicht funktionieren. Was wäre gewesen, wenn Mose gekommen wäre und hätte Noahs Botschaft gebracht? Wenn Moses gesagt hätte, wir wollen jetzt eine Arche bauen und den Nil hinunterfahren. Das wäre nicht gut gegangen. Jedenfalls hätte auch die Botschaft von Jesus bei Mose nicht viel ausgerichtet. Genauso wenig hätte Wesleys Botschaft in Luthers Zeiten etwas bewirkt. Luthers Botschaft in Wesleys Zeit. Nun, unsere letzte große Reformation war Pfingsten. Heute bewegen wir uns aber davon weg. Und in jene Pfingstbotschaft wird sich nicht mit dem von heute vermischen, denn es ist eine andere Zeit. Es ist alles Gottes Wort, doch es wird darauf weitergebaut. Seht, die Füße kommen hervor, die Arme, und es formt sich eine Braut für die Entrückung. Seht, verpflanzt die Leute nicht in jene alte Zeit zurück. Jene lebten für ihre Botschaft. Alle werden hervorkommen, welche in der Braut sind. Es ist genauso, wie das Leben durch den Halm des Weizen geht. Es verlässt den Weizen, besser gesagt, die Hülse, das Weizenkorn formt sich dann und fällt anschließend wieder in die Erde zurück. Vor kurzem habe ich von einem deutschen Kritiker ein Buch gelesen. Er sagte darin, von allen Fanatikern der Welt übertrifft William Branham alle. Er sagte, er ist nichts als ein Zauberer und tut diese Dinge. Seht, dieser Mann ist gar nicht informiert. Und zu allem nennt sich der Mann ein Kritiker und glaubt nicht einmal an Gott. Er sagte, ein Gott, der sich in den dunklen Zeitaltern hinsetzen konnte und seine Hände über seinen Bauch faltete und über ein Häuflein christliche Mütter lachte und es zuließ, dass Mütter mit ihren kleinen Kindern von Löwen aufgefressen wurden und keine Hand rührte. Seht ihr, wo das fleischliche Denken ist? wo Bildung und all diese Dinge hinführen. Sie können keine Einsicht haben. Dieses Weizenkorn musste in die Erde fallen, genauso wie Jesus fallen musste, um wieder aufzuerstehen. So musste die Gemeinde von Pfingsten fallen. Es musste in jenen dunklen Zeitaltern in die Erde fallen. Der Weizen, jedes Samenkorn, das in der Erde fällt, muss eine Zeit lang in der Dunkelheit liegen, um etwas hervorzubringen zu können. Zur Zeit Martin Luthers fing es an zu sprießen. Doch Wesley ging es dann weiter und es kam in Pfingsten hinein. Und jetzt geht es aus Pfingsten heraus und in die Körner hinein. Die denominationellen Systeme, die sie zurücklassen, sind die Hülsen. Das ist die ganze Sache. Das wird verbrannt werden, das denominationelle System. Aber der echte Weizensamen, der aus jeder dieser Reformationen herausgekommen ist, wird in der Braut hineingenommen. Alle die zusammen bilden die Braut. Vor einiger Zeit haben sie herausgefunden, dass sie dort in England die Kreuzigung darstellten. So ein Haufen voller Leute, Burschen mit langen Haaren und all diesen Dingen und mit viel Krach bewerkstelligten sie das und nannten Jesus Papa und dieses Zeug machte dieser Abschaum. Nun, ihr sagt, das ist London in England. Beachtet aber, was in der letzten Woche hier in Amerika in der Zeitung stand. Irgend so ein großer Theologe der Theologie einer angesehenen Schule sagte, dass die Kreuzigung ein Schwindel gewesen sei und dass Jesus nur versucht hätte, so zu tun, als ob er dieses Alraunekraut getrunken habe. In 1. Mose finden wir davon geschrieben. Es ist ein Kraut, ähnlich dem Marihuana. Man findet es dort im Orient und wenn man es trinkt, schläfert es einen ein. Man ist dann so, als wäre man tot. So in sich so zusammengebrochen und das hält 2-3 Tage lang. Er sagte, als sie ihm Essig und Galle gaben, bestand die Möglichkeit, dass es dieses Alraunekraut war. Als sie das ihm gaben und er weiterging, fiel er hin und zwar so, als ob er tot sei. Sie legten ihn dort in das Grab, nach 2 oder 3 Tagen sei er dann sicher zu sich gekommen. Er wurde wach und alles war in Ordnung. Er sagte, dass er nach Indien gegangen sei und dort irgendwo eines natürlichen Todes gestorben sei. Er versuchte, eine Religion zu fälschen. Nun fürs Erste dieser Kritiker, was ist mit den Leuten los? Seht, ist nicht das genau der Tag, an dem wir leben, wo die Spötter aufstehen? Es ist der Tag, da diese Prophezeiung erfüllt wird. Gott teilte in jedem Zeitalter sein Wort. Jedes einzelne Zeitalter muss sein Wort manifestieren. Er hat für jedes Zeitalter Menschen vorherbestimmt, um dieses, sein Wort, zu erfüllen. Jedes Mal, wenn er sein Wort austeilte, bestimmte er dafür einen Mann. Als er zu Moses Zeit sein Wort austeilte, bestimmte er Moses dafür. Als er die Zeit bestimmte, mit der Sohn Gottes geboren sein sollte, bestimmte er ihn dazu. In jedem Zeitalter bestimmte er die Männer dafür. Sie sind vorherbestimmt. Die Bibel sagt, dass Gott unendlich ist, allmächtig, voller Kraft, allgegenwärtig, allwissend. Er wusste alle Dinge von Anfang an. Es gibt auch nichts, wofür nicht gesorgt ist. Nun, wir meinen oft, dass es so und so sein müsste. Schaut in sein Wort und seht, was er tut. Dann werden wir es verstehen. Nun, überleg mal. Erstens, wenn dieser Prediger doch bedacht hätte, als sie, wie er sagte, diesen Essig mit Galle in seinen Mund taten, er ihn ausspie. Er nahm es nicht an. Das ist die erste Sache. Seht, es sind eben Spötter, die aufstehen. Und die andere Sache besteht darin, dass dieser Jesus von Nazareth durch sein Leben jede Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllte. Wie konnte das möglich sein, ohne die Vorherbestimmung Gottes? Hätte es nicht möglich sein können. Sein Leben erfüllte jede Prophezeiung des Alten Testaments. Eine andere Sache, wenn seine Jünger mit ihm zusammen geschwindelt hätten, dann wäre keiner von ihnen den Märtyrertod gestorben. Der Apostel Petrus sagte sogar, wendet meinen Kopf nach unten, denn ich bin nicht wert zu sterben wie er. Den Andreas nahmen sie, drehten sie ihn seitwärts auf das Kreuz. Jeder von ihnen besiegelte sein Zeugnis mit seinem eigenen Blut. Sie glaubten ihn und liebten ihn und sie gaben ihr Leben für ihn. Wenn er ein Schwindler gewesen wäre, wie hätten sie dann so etwas tun können? Seht die geistliche Bedeutung. Die Leute können es nicht begreifen. Vor kurzem war ein großer Mann hier, ein Rabbi, und er schrieb, als Mose durch das Rote Meer ging, war gar kein Wasser dort und es hat sich nie geteilt. Er sagte auch, wie es war. Am anderen Ende des Toten Meeres stand eine Menge Schilfrohr. Er ging also durch das Wasser, Schilfrohre, durch die Schilfrohre im Wasser. Es war kein Wasser darin, sondern Schilfrohre. Sie gingen durch das Meer von lauter Schilfrohren hindurch. Viele Geistliche glauben das. Sie nehmen das einfach an. Als dieser erste Astronaut vor kurzem hinaufging und dann wieder zurückkam, sagte er, dass er nichts von Gott gesehen habe. Das hat sogar Prediger verwirrt. Sie dachten, Gott lebt irgendwo 150 Meilen weit in der Höhe. Bildung und Weisheit dieser Welt hat die Kirche verdreht und in einen Unkrauthaufen verwandelt. Bildung und Erziehungssysteme, Wissenschaft und moderne Zivilisation ist vom Teufel. Die Bibel sagt es so. Unsere Zivilisation, die kommen wird, hat überhaupt nichts mehr mit dieser Zivilisation zu tun. Von dieser Zivilisation ist überhaupt nichts da und es wird eine ganz andere sein. In dieser heutigen Zivilisation, dieser wissenschaftlichen Welt, in der wir uns befinden, kommen wir näher und näher dem Tod, je mehr Wissenschaft und Wissenschaftliches wir empfangen. Es sind Dinge da und Apparate und alles Mögliche, um uns zu töten. In jener neuen Zivilisation wird dort kein Tod mehr sein. Keine Krankheit, keine Sorgen, keine Schmerzen. Seht, dort wird nichts mehr davon sein. Nun, diese Zivilisation muss zerstört werden, denn sie ist vom Teufel. Wir finden heraus, dass im 1. Mose Kapitel 4 die Leute Kains mit der Zivilisation begannen, bauten die Städte, Musikinstrumente und wurden zuletzt Wissenschaftler. Die Leute kamen immer weiter von Gott ab, obwohl sie religiös waren. Als aber die Leute Seths hervortraten, riefen sie den Namen des Herrn an. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden weh zu tun oder um etwas über die Kirche zu sagen. Und wenn ihr hier jener Kirche angehören solltet, so wisst, dass ich Folgendes nicht sage, um euch weh zu tun. Es gibt dort ebenso viele gute Leute, wie es sie in jeder anderen Kirche auch gibt. In Shreveport las ich aber letzte Woche, dass die katholische Kirche stellte dort eine Behauptung auf. Wir sehen, dass sie jetzt alle zum großen ökumenischen Ziel zusammenkommen und erfüllen genau, was die Bibel sagt, was sie tun würden. Es stimmt genau. Nun haben wir herausgefunden, obwohl einige Protestanten noch an der Bibel festhalten wollen, dass sie sagen, die Bibel ist nichts weiter als ein Geschichtsbuch der Kirche. Es war immer die Kirche. In ihrer Literatur gab es sie aber bis vor etwa 250 Jahren nicht. Sie sagten, es war die Kirche, nicht die Bibel. Die Bibel ist nur die Geschichte davon, was die Kirche tat und was das für eine spitzfindige Lüge ist. Nun, wir besitzen die Bibel schon über 3000 Jahre. Das Alte Testament wurde schriftlich niedergelegt, hunderte und hunderte Jahre bevor Christus kam. Es ist eben eine heimtückische Sache des Teufels. In diesen Tagen finden wir heraus, dass das Spotten und Lächerlichmachen der Bibel hervortritt und versuchen, sie wegzustoßen. Gott wird aber die Gemeinde durch etwas richten. Sie können nicht hier die Straße entlang kommen und mich festnehmen und sagen, dass ich 30 Meilen pro Stunde gefahren sei in einer 20-Meilen-Zone. Es sei denn, dass da etwas steht, das mir vorschreibt, dass ich nur 20 Meilen fahren darf. So etwas muss da sein. Gott wird die Gemeinde richten, er wird die Leute eines Tages richten. Wir wissen das. Es kommt ein Gericht. Nun, wenn er sie durch die katholische Kirche richten wird, dann welche katholische Kirche? Wenn er sie durch die Methodisten richten wird, dann sind die Baptisten verloren. Wenn er sie durch die Einheitsleute richtet, dann sind die Zweiheitsleute verloren. Seht, wodurch wird er sie richten? Er sagte, dass er sie durch Christus richten wird. Und Christus ist das Wort. Deshalb ist es das Wort Gottes, durch das Gott richten wird. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Seht, aus diesem Grunde wird er sie durch sein Wort richten. Nun finden wir für diese Zeit heraus, dass sie versuchen, die Bibel aus dem Spiel zu bringen, um an deren Stelle die Kirche einzusetzen. Die Bibel sagt das nicht und die Kirche brachte dafür so ein Glaubensbekenntnis hervor, um damit dann losgehen zu können. Natürlich sprach ich abends in Shreveport davon, als die alttestamentlichen Gemeinden das Opferlamm geschlachtet hatten, dass während ganzer 7 Tage lang kein Sauerteig unter ihnen gefunden werden durfte. Es durfte kein Brot mit Sauerteig vermischt werden. Alles musste ungesäuert bleiben. Das ist ein Schattenbild auf die 7 Gemeindezeitalter, welche hier in dem Buch beschrieben sind. Und in jenem ist kein Sauerteig zu finden. Sie sind nicht mit irgendetwas vermischt. Heute haben wir das gemischte Glaubensbekenntnis. Außerdem die Denominationen und alles nur denkbar Mögliche fügen sie zum Wort hinzu und versuchen, das alles zusammengenommen immer noch das Wort zu nennen. Es durfte kein Sauerteig während der ganzen 7 Tage lang vorhanden sein. Sogar das, was wir heute essen, dürfen wir nicht versuchen, es für morgen aufzuheben. Verbrennt es mit Feuer, bevor das Tageslicht kommt, denn es kommt eine neue Botschaft heraus, eine neue Sache beginnt. Seht, sie versuchen es festzuhalten. Das war schon immer die Haltung der Kirchen. Eine Erweckung bricht durch und das Erste, was stattfindet, dass sie innerhalb von etwa 3 Jahren eine Organisation anfangen. Die Denomination beginnt, eine Organisation zu werden. Habt ihr bemerkt, dass sich dieses schon mehr als 20 Jahre lang ausbreitet und noch keine Organisation daraus entstanden ist? Es wird nie eine werden. Dieses ist das Ende. Der Weizen hat wieder Weizen hervorgebracht. Der Weizen ist wieder in die Körner zurückgekommen. Die Spreu ist abgezogen worden. Der Weizen muss in der Gegenwart der Sonne liegen, um reif zu werden. War diese große Verdunklung vor einiger Zeit an der Ostküste dort nicht eine sonderbare Sache? Sie konnten die Sache nicht verstehen. In Texas wurde es in den letzten Wochen ebenfalls dunkel. Sie können das nicht verstehen. Erkennt ihr, dass dies ein Zeichen ist? Wisst ihr nicht, dass die Nationen zerbrechen werden? Israel ist im Heimatland und diese Zeichen zeigen an, dass wir am Ende sind. Gleichzeitig wird alles dunkel werden. Und ihr wisst, dass dies das Zeichen ist, von dem der Prophet sprach, aber zur Abendzeit wird es Licht werden. Zur Abendzeit wird es Licht sein. Diese Verdunklung und andere Dinge nehmen ihren Lauf und wir sehen, wie alles sich verdunkelt. Nun ist mittlerweile der Papst hier herübergekommen. Erinnert ihr euch noch, als wir im Tabernakel zusammen waren? Auf alle Fälle denke ich, dass ihr die Tonbänder alle genommen habt und wisst nun, wie der Herr an jenem Tage uns im Tabernakel dort ganz genau zeigte, wo diese Gemeindezeitalter sein würden und wie sie sein würden. Ich hatte die Gemeindezeitalter dort an die Tafel gezeichnet und zwar so, wie ihr sie im Gemeindezeitalterbuch aufgezeichnet seht. Währenddem kam der Heilige Geist in einer großen Feuersäule herab und ging zur Wand zurück und zeichnete sie alles selbst nach. 300 bis 400 Menschen saßen da und schauten zu. Nun, als der Papst herüberkam, verdunkelte sich der Mond irgendwie und sie hielten es bildlich fest. Es ist genau, wie es dort aufgezeichnet worden war auf der Plattform. Nun macht der Papst seine Reise hierher am 13. Er stieg 13 Stufen herauf und gab das Abendmahl für 13, einer Nation mit der Nummer 13 und überall herrscht Dunkelheit. Seht ihr nicht, wo wir sind? Wir sind am Ende der Zeit. Spötter stehen in den letzten Tagen auf und werden sagen, es ist kein Unterschied zwischen damals und heute, als unsere Väter einschliefen. Wenn ihr aber seht, dass diese Dinge im Begriff sind, um zu geschehen, dann hebt eure Häupter und macht euch fertig, denn es kann jederzeit geschehen, Christus kommt zu seiner Gemeinde. Nun, sie glauben es nicht und erkennen nicht, dass sie diejenigen sind, die die Schrift erfüllen. Die Menschen nehmen nicht wahr, dass, indem sie diese Dinge tun und sagen, die Schrift erfüllen. Wie wenig wusste doch das Kaiphas, der Hohepriester und jener Priester damals, als sie spotteten und sich über ihn lustig machten. Sie wussten nicht, dass derselbe Gott, von dem sie aus dem 22. Psalm sangen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Hände und Füße durchbohren sie. Das sangen sie im Tempel und draußen am Kreuze starb er. Sie wussten nicht, was sie taten. Jesus jedoch betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist in der Schrift vorausgesagt, doch dass sie blind sein werden. Wisst ihr, dass von der protestantischen sowie von der katholischen Kirche vorausgesagt wurde, dass sie in den letzten Tagen blind sein würden? Es ist durch die ganze Schrift hindurch immer dasselbe. Christus steht draußen und versucht hereinzukommen. Weil du sagst, ich bin reich und bedarfst nichts, weißt aber nicht, dass du der Elende und Bejammernswerte bist, arm, blind und nackt dazu und weißt es nicht. Und in der Offenbarung Kapitel 3 steht es, da habt ihr es. Ihr seid in die Blindheit zurückgefallen und trampelt über die Dinge Gottes hinweg, als ob sie bedeutungslos wären. Man spottet und macht sich darüber lustig. Das ist jedoch, was die Bibel sagt. Aber die Gemeinde, für die Braut, ist die Entrückung eine Offenbarung. Es ist ihr offenbart. Die Offenbarung, die wahre Braut, wartet auf die Offenbarung der Entrückung. Nun, es ist eine Offenbarung, denn Offenbarung ist Glaube. Du kannst keine Offenbarung haben, ohne Glauben haben. Glaube ist eine Offenbarung, denn etwas wurde dir offenbart. Glaube ist eine Offenbarung. Glaube ist etwas, das dir offenbart wurde. So war es auch bei Abraham, der alles, was im Gegensatz zu dem stand, was ihm offenbarte, wurde, so behandelte, als wäre es gar nicht da. Nun, Glaube ist eine Offenbarung Gottes. Die Gemeinde wurde auf Offenbarung gebaut, der ganze gesamte Leib. Vor einigen Wochen sprach ich mit einem feinen Baptistenprediger. Er kam zu mir, um mit mir zu diskutieren. Er sagte, ich mag dich so als Mensch. Aber, sagte, du bist ganz durcheinander. Ich sagte, dann bitte ich dich, dass du mir hilfst, wieder zurechtzukommen. Nun, er sagte, mit der Schrift. Er sagte weiter, wir werden nie in der Lage sein, Bruder Branham, die Dinge zusammenzukommen, ehe wir nicht Wort für Wort mit dem Griechischen im Einklang sind und so weiter. Ich sagte dann, o mein Herr, hast du nichts Besseres auf Lage als das? Sogar während dem Konzil zu Nicäa, es liegt lange zurück und es fand etwa 300 Jahre nach Christus statt. Und seitdem debattieren sie nun schon, welcher von den griechischen Gelehrten der Richtige sei. Du kannst es nicht so machen, denn die ganze Sache beruht auf einer Offenbarung. Er sagte, Offenbarung kann ich nicht akzeptieren. Ich sagte, wie kannst du dann Christus akzeptieren? Er sagte, wieso die Bibel sagt, wer an Jesus Christus glaubt, ewiges Leben hat. Ich sagte, das ist wahr. Die Schrift sagt aber ebenfalls, dass niemand Jesus den Christus nennen kann, es sei denn durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, dass es ihm offenbart wurde. Seht, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Es geht alles auf die Offenbarung zurück. Es muss offenbart werden. In der Bibel finden wir Kain und Abel und sie hatten keine Bibel, um darin zu lesen. Doch dem Abel ist es offenbart worden durch Glauben. Es war eine Offenbarung. Abel opferte Gott ein weit vortrefflicheres Opfer als Kain, durch welches Gott bestätigte, dass er gerecht war. Wir haben jetzt nicht die Zeit, um in Matthäus 16, Vers 17, 18 zu lesen, doch ihr könnt es euch aufschreiben. Und dort steht, als Jesus gefragt wurde und er dann sagte, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Einige von ihnen sagten, du bist Mose, Elia oder so jemanden. Er sagte, du aber für wen hältst du mich? Er sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er sagte, selig bist du Simon, Sohn des Joda. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater in dem Himmel, auf den Felsen. Nun, die geistliche Offenbarung von dem, wer Gott ist, wer Jesus ist, und er ist die Offenbarung Gottes, also Gott im Fleisch und der Welt offenbart. Er war in der Welt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er offenbarte, wer Gott im fleischlichen Körper ist. Du bist Christus, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Er sagte, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist, so hat es dir offenbart. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Worauf? Auf das offenbarte Wort in der bestimmten Zeit. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Es ist den Ungläubigen verschlossen. Die Bibel sagt darin im 22. Kapitel, wenn jemand ein Wort davon wegnehmen wird oder eines hinzutut, dem werde ich seinen Teil vom Buch des Lebens nehmen. Aus diesem Grunde sehen wir, dass es nur für die Gläubigen gegeben wurde. Das Buch der Offenbarung offenbart, wer der Autor des gesamten Buches ist. Er ist das Alpha und Omega von 1. Mose bis Offenbarung. Es ist Jesus Christus, derselbe durch die ganze Bibel hindurch. Er offenbart seine gesamten Geheimnisse über ihn selbst, sowie seine Pläne für die kommenden Gemeindezeiten, Alter, und was darin durch die sieben Siegel versiegelt ist. Nun, das Buch wurde geschrieben, aber bedenkt, dass es mit sieben Siegeln versiegelt wurde. Diese sieben Siegel sollen nach Offenbarung 10 nicht geöffnet werden, bis zu der Zeit, da die Stimme des letzten irdischen Engels auf Erden ertönt. Offenbarung 10, Kapitel 10, Vers 7. Seht, und in den Tagen des Ertönens der letzten Engelsbotschaft, des siebten Engels, sollte das Geheimnis Gottes in jenem Zeitalter beendet sein. Und jetzt ist diese Zeit da, in der wir leben. Wir alle wissen, dass wir im Laodicea-Zeitalter leben. Es wird kein anderes Zeitalter mehr geben. Es wird keines mehr kommen. Wir leben im Laodicea-Zeitalter und diese sieben Siegel, welche die Geheimnisse in dem Buch vor dem Menschen verborgen hielten, sollten in diesen Tagen geöffnet werden. Das hat er verheißen. Nun, es wird nicht außerhalb des Wortes sein, denn ihr könnt nichts zum Wort hinzufügen oder etwas vom Wort wegnehmen. Es muss immer das Wort bleiben. Offenbarung ist die Wahrheit von dem, was es ist, zur Offenbarung, zum Offenbaren. Es muss mit der Schrift in Einklang kommen. Und dann bestätigt Gott, dass es die Wahrheit ist. Seht, Gott benötigt keinen Ausleger. Er ist sein eigener Ausleger. Er vollbringt seine eigene Auslegung, indem er die Dinge geschehen lässt, von denen er gesprochen hat, dass sie geschehen werden. Genauso wie es am Anfang war. Er sagte, es werde Licht und es ward Licht. Das brauchte keine Auslegung. Es ist bestätigt. Nun hat er bestimmte Dinge für diese Zeit in der Schrift verheißen. Nun, es war dann einfach da, genauso wie Jesus, der Sohn Gottes. Er hat verheißen, ihn zu senden in jenen Tagen, als er hier auf Erden war und die Menschen ihm nicht glauben konnten, sagte er, sucht in der Schrift, denn darin glaubt ihr, das ewige Leben zu haben, und sie ist es, die von mir zeugt. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ihr mir aber nicht glaubt, so glaubt doch den Werken, die ich tue, denn sie bezeugen, wer ich bin. Nun, in den Tagen Wesleys bezeugten die Werke, die er tat, wer er war. In Luthers Reformationszeit bezeugte er ebenfalls, wer er war. In den Tagen der Pfingster, der Rückerstattung und der Wiedereinsetzung der Gaben, Zungenreden, Teufelsaustreibung, diese Gaben bezeugten es, dafür gab es keinen Scherz. Ich las Bücher über die Geschichte der Pfingstbewegung. Die Leute sagten, als die genannten Dinge zum Vorschein kamen, es wird nicht lange dauern, bis es heruntergebrannt sein wird. Es brennt immer noch. Warum? Es ist deshalb, weil man es nicht aufhalten kann. Gott sagte, dass es da sein würde. Es betrifft diesen Teil des genannten Wortes und man kann es nie mehr wegbringen. Wenn die Braut herausgerufen wird, kann man sie dann daran hindern? Es ist die Enthüllung des sichtbaren und verwirklichten Wortes. Wir leben in diesem Tag. Preis sei Gott. Die Offenbarung ist das Geheimnis von ihm selbst. Nun, die Entrückung, von der wir reden, ist nur für die Braut. Denke daran, die Bibel sagt, die restlichen Toten wurden nicht lebendig für 1000 Jahre. Wenn es keine Entrückung gibt, Freunde, wo sind wir dann? Was werden wir tun? In welchem Zeitalter leben wir? Welche Verheißung haben wir? Da wird eine Entrückung sein. Die Bibel sagt, dass sie stattfinden wird. Es wird nur für die Auserwählten sein. Die auserwählte Frau, die Braut dieser Zeit wird herausgenommen werden. Das ist seine Gemeinde. Die reine Wortkirche bedeutet genau die Herausgerufenen. So wie Mose eine Nation aus der Nation herausgerufen hat, ruft der Heilige Geist eine Braut aus der Gemeinde heraus. Eine Gemeinde aus der Gemeinde. Mitglieder jeder Denomination bilden die eine Braut, den Brautbaum. Durch die Predigt der Brautbaum erfahren wir, dass eine Braut herausgerufen wird, doch wird von dem Brautbaum gesprochen. Die Braut ist es, die in die Entrückung hineingeht. Es wird nur die Braut sein, allein die von Gott von Anfang an vorherbestimmte, auserwählte, Vaters geistlicher Samen. Hier möchte ich einen Augenblick stehen bleiben. Ich werde schon etwas nervös, weil ich daran denke, dass ich euch zu lange hier festhalte. Aber beachtet und seht, alle, die ihr hier seid, ist euch bekannt, dass ihr Jahre bevor ihr geboren wurdet, als eine Erbanlage in eurem Vater wart. Das stimmt, der Same war in eurem Vater, er kommt vom männlichen Geschlecht und nicht vom weiblichen. Seht, das Weibliche bringt das Ei hervor, den Keimboden. Nun seht, hier sitzt mein Sohn. Als ich 16 Jahre alt war, war schon mein Sohn in mir. Ich kannte ihn nicht, aber er war da. Nun durch Einbettung, durch heilige Ehe wurde er mein Ebenbild. Ich kenne ihn und kann mit ihm Gemeinschaft haben. Er kam gerade zu der Zeit, welche die richtige Zeit für ihn war. Wenn ihr ewiges Leben bekommen habt, wart ihr in Gott, bevor überhaupt die Welt war. Ihr seid ein Teil, ein Sohn Gottes, ein Attribut Gottes. Er wusste genau die Zeit, in der ihr kommen solltet. Er hat euch genau für die Zeit und für den Platz vorherbestimmt und niemand anders kann ihn einnehmen. Es spielt keine Rolle, wie viel Nachahmung und andere Dinge vorhanden sind. Ihr müsst da sein, denn er wusste, dass ihr da sein würdet. Nun seid ihr sichtbar und könnt mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist, was er möchte. Er sehnt sich nach Gemeinschaft, um angebetet zu werden. Wenn dein Leben nicht immer ein Attribut Gottes war, dann bist du nur eine Nachahmung des Christentums. Seht, es gibt Billionen und Aberbillionen von ihnen. Sie sind nur eine Nachahmung des Christentums. Neulich machte ich eine Feststellung. Ich beobachtete Bruder Demas Shakirian dort drüben, als die eine Zuchtkreuzung in der Herde vornahmen. Ich sah die Testgläser und so weiter, die vom Arzt genommen wurden. Und sie beobachteten alle diese Dinge. Beim Ausschütten des männlichen Samens gehen tatsächlich jedes Mal etwa 1 Million Samen aus dem männlichen Teil. Aus dem weiblichen Teil kommt zur gleichen Zeit das zu befruchtende Ei hervor. Wusstet ihr, dass aus all den Millionen kleinen Samen, die sich da bewegen, nur eines zum Leben bestimmt ist und es ist nur ein Ei, das fruchtbar wird? Dieser kleine Same kriecht an allen anderen kleinen Samen vorbei, über die anderen, die genauso aussehen, hinweg und kommt und findet das fruchtbare Ei und kriecht hinein. Alle anderen sterben dann ab. Wenn wir über die jungfräuliche Geburt sprechen, dann ist sie nicht halb so geheimnisvoll wie die normale Geburt. So ist es vorverordnet, vorherbestimmt von Gott. Am Anfang, lange bevor die Zeit angefangen hat, warst du, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, in Gott, deinem Vater. Du kamst in dieses Leben und bekanntest dich zum Christentum. Vorher ging alles falsch und du warst sehr erstaunt, warum dies so ist und das so ist. Du hast dich sehr darüber gewundert. Eines Tages hat dich aber etwas getroffen. Was war es? Es war das Leben, was da tief in dir drinnen von Anbeginn vorhanden war. Kennt ihr meine kleine Geschichte über den Adler, wie die Adlermutter den Jungen fand? Ihr hörtet mich schon darüber predigen. Wie der kleine Adler einer Henne unterlegt wurde, aber die Art, wie sie ihr Küken zu füttern pflegte, konnte der kleine Adler nicht verstehen und verdauen. Er war von Anfang an kein Küken, doch er befand sich in dem käfigartigen Hof und folgte mit dem Küken zusammen nach. Sie kratzte im Hof umher und tat all diese Dinge, doch der kleine Adler konnte das nicht mitmachen. Jedes Mal, wenn sie gluckste und so weiter, liefen alle kleinen Küken herbei und er ebenso. Eines Tages erinnerte sich die Adlermutter daran, dass sie 2 Eier gelegt hatte und nicht nur 1. Es musste also noch irgendwo eines vorhanden sein. Sie ging es zu suchen, sie flog überall herum, schließlich flog sie über den Hof und fand dort ihr Kind. Sie schrie nach ihm. Es war eine Stimme und er erkannte, dass dieses die Sache war, die passte. Das war es, was er gesucht hatte. Seht, er erkannte, dass er kein Küken war, sondern ein Adler. Das ist der Weg eines jeden wiedergeborenen Christen. Wenn ihr kommt, spielt es für mich keine Rolle, wie viel Denominationen ihr angehört und wie viel Mal ihr euren Namen in Bücher eingetragen habt. Wenn vor euch das wahre Wort Gottes bestätigt und erfüllt wird, dann erkennt ihr sofort, dass ihr Adler seid. Denn all das Glucken der Hennen, hier hinzugehen oder dorthin zu gehen, diesen oder jenen Weg zu gehen, ist Unsinn. Es ist ein wahres Hinzufügen zum Wort. Wenn ein Same in den Schoß des Weiblichen kommt, es ist nicht so, dass ein Mensch aus menschlichen Samen gezeugt wird und gleichzeitig den Samen von einem Hund empfängt, danach von einer Katze und noch von einem Huhn. Es war immer ein menschlicher Same. Und der Leib Jesu Christi, die Braut, wird Teil seines Lebens sein. Er war das Wort und die Braut muss wieder das Wort sein. Wort auf Wort wird zum Wort hinzugefügt. Luthers Rechtfertigung, Wesleys Heiligung, Pfingstlers Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Zurückerstattung der Gaben beinhaltend und viele andere Dinge gehören mit dazu. Das Wort ist bis in die Spitze des Wortes hineingekommen. Same auf Same, Leben auf Leben und die ganze Form der Braut des Herrn Jesus Christus hervorzubringen. Nun denkt daran, dass ihr ein Attribut wart. Nun steht es so, wie wir herausgefunden haben, dass Christus zu seiner Braut kommt. Wie kommen wir in die Braut hinein? Das ist die große Frage. Viele sagen, tritt unserer Glaubensgemeinschaft bei. Einige meinen, es sei eine ganz bestimmte Art der Taufe. Einige tun deshalb dies und das. Einige sagen, dass man in Zungen reden muss, sonst hat man es nicht. Andere sagen, man braucht nicht in Zungen reden. Wieder andere sagen, dass man im Geist tanzen muss. Noch andere meinen, dass man schreien müsse. Es ist aber alles eine Sinnesempfindung. Einerseits ist alles richtig und andererseits ist alles total falsch. Wie kann ein Mann, eine Frau, ein Kind Gottes, das durch den Geist Gottes geboren ist, das Wort Gottes verleugnen? Gott selbst legt sein Wort aus und sagte, das ist das, was ich verheißen habe. Hier ist es. Er zeigte es so deutlich, wie er es nur machen kann. Nun sind sie geblendet und sehen es nicht. Seht, wie könnte Christus je sein eigenes Wort verleugnen? Wenn Christus in mir ist, dann kann ich doch sein eigenes Wort nicht verleugnen. Nun, wie gelangen wir denn in diesen Leib? Nach 1. Korinther Kapitel 12. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. Durch die Taufe des Heiligen Geistes. Ihr könnt diese Schriftstelle notieren. Sie steht im 1. Korinther 12, 13. Durch einen Geist sind wir alle getauft. Und der Geist ist das Leben Christi. Stimmt das? Er ist das Leben Christi. Das Leben eines jeden Samens. Er war der Wortsame und bringt den Samen zum Leben. Habt ihr das mitbekommen? Wenn das Leben in dem Samen liegt und die Taufe durch den Heiligen Geist darauf kommt, dann ist das Hervorkommen des Samens Leben die unausweichliche Folge davon. Hier in Phoenix sagte ich euch schon, dass ich vor kurzem mit Bruder John Chariot sprach. Ich war bei ihm dort draußen und er zeigte mir einen Zitrusbaum, der 8 oder 9 verschiedene Fruchtarten trug. Ich sagte, Bruder Chariot, was für eine Baumsorte ist das? Er sagte, es ist ein Orangenbaum. Ich sagte, warum trägt er denn Zitronen, Mandarinen und Pampelmusen? Er sagte, es sind alles Zitrusfrüchte. Sie sind eingepfropft. Oh, jetzt ist mir klar, im nächsten Jahr wird er wieder Orangen haben. Aber nein. Jeder Baum und jeder Ast wird seine eigenen Früchte tragen. Viele von euch Obstpflanzlern wissen hier in diesem Zitrustal, dass jeder Ast seine eigene Frucht trägt. Wenn du einen Zitronenzweig in einen Orangenbaum hineinfropfst, dann wird er Zitronen tragen, denn er hat die Natur der Zitronen. Er wird nicht die Originalfrucht tragen können und das ist genau dasselbe, was wir getan haben. Wir haben Glaubensbekenntnisse und alles Mögliche hineingepfropft. Wie können die Methodisten irgendetwas anderes hervorbringen als Methodistenkinder? Wie kann eine Denomination etwas anderes hervorbringen als die Denominationskinder? Wenn aber jeder Baum einen Originalast treibt, dann wird jener Orangen tragen. Deshalb, wenn Gott je etwas in der Gemeinde tut, dann muss es zum Ursprünglichen zurückführen und wird mit dem Wort ganz genau übereinstimmen. Es muss so sein, denn das Leben ist in dem Baum und trägt seine eigene Art. Nun, wir erkennen, dass sich diese große Gemeinde durch die Zeitalter hindurch fortbewegte und Frucht trug. Wenn der Ast abstirbt, dann wird er abgeschnitten werden. Im Johannesevangelium, dem 15. Kapitel, steht nicht, dass der Weinstock abgeschnitten wird, sondern die Zweige werden herausgeschnitten, die keine Frucht tragen. Jesus möchte seine Früchte hervorbringen. Sein Weib muss solche Kinder hervorbringen, die so sind, wie er selbst ist. Wenn sie andersartige Kinder statt Brautkinder, Wortkinder hervorbringt, dann sind es Denominationskinder. Ihre erste Liebe gilt dann der Welt und der Denomination. Sie ist dahin zurückgegangen. Aus diesem Grunde können sie keinen echten wiedergeborenen Christen hervorbringen. Es ist einfach nichts da, um so einen hervorbringen zu können. Es ist genau dasselbe, wenn du einen Zitruszweig nimmst und ihn hineinfropst, dann wird er Zitronen hervorbringen. Er kann keine Orange hervorbringen, weil sie von Anfang an nicht da war. Wenn aber etwas von Anfang an dazu bestimmt war, das Vorherwissen Gottes erwählte es so, dann wird es, wenn es geboren wird, um mit einem Beispiel zu sprechen, eine Orange hervorbringen. Es kann einfach nichts anderes hervorkommen. Deshalb geschieht mit der Gemeinde des Lebendigen, dasselbe geschieht mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wenn die Stunde da ist, wo Gott etwas im Begriff ist zu tun, dann kommen sie dahergerannt, nehmen es schnell an und rennen damit los. Seht, es ist immer schon so gewesen. Vor kurzem habe ich in der Geschichte von Martin Luther gelesen. Darin stand, dass es nicht schwer war zu glauben, dass Martin Luther gegen die katholische Kirche protestierte und dagegen anging. Eines aber ist sehr seltsam, dass er auch noch für all den Fanatismus, der seiner Erweckung der Rechtfertigung durch Glauben folgte, gerade stand. Seht ihr, es gibt Nachahmungen und alle nur denkbar möglichen Dinge. Seht auf Frau Semple McPherson, Amy Semple McPherson, die diesen Tempel hier hatte. Jede Frauenpredigerin hat nun diese Flügel. Sie haben ihre Bibeln in der gleichen Weise nun eingebunden. Das ist alles fleischliche Nachahmung. Das kann nicht das Ursprüngliche sein. Und das ist auch der Grund, weshalb es die Gemeinden nicht sein können. Es ist so, dass wenn irgendeine Gemeinde einer Stadt etwas anfängt, die anderen so lange keine Ruhe geben, bis sie es auch bekommen haben. Seht, sie sind dann nicht mehr das Original. Gottes Wort ist das Original. Das Wort wird seine Art hervorbringen zu der von Gott, dem Vater, vorherbestimmten und auserwählten Zeit. Nun, wie kommen wir in die Gemeinde hinein? Durch einen Geist sind wir alle in diesen Leib hineingetauft. Es ist der Leib Christi, welcher die Braut, das Wort ist. Durch den Heiligen Geist ist sie in ihn hineingetauft. Nun, wir wollen feststellen, ob wir in der letzten Zeit sind oder nicht. Wenn wir bis zum ersten Buch Mose zurückgehen, dann finden wir etwa im 5. Kapitel, im Lukas-Evangelium steht es ebenfalls, dass Henoch der 7. Nachkomme Adams war. Das ist der Beweis hinsichtlich des Samens der Schlange. Denn wenn kein Adams Sohn gewesen wäre, dann wäre Henoch der 8. gewesen. Seht ihr es? Nirgends wird in der Bibel gesagt, dass Kain der Sohn Adams war. Die Bibel sagt aber, dass er von dem Bösen war. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 12. Adam war aber nicht der Böse. Seht, Kain aber war von dem Bösen. Wir haben herausgefunden, dass Henoch der 7. nach Adam war. Er ist ein Typ auf die Gemeindezeitalter. Nun, alle 6 Männer vor ihm starben, doch Henoch wurde verwandelt. Henoch der 7. wurde entrückt. Das zeigt, dass im 7. Gemeindezeitalter die Entrückung stattfinden wird. Darin gibt es keinen Zweifel. Wir sind jetzt im 7. Gemeindezeitalter. Das wissen wir alle. Nun, es ist das 7. Gemeindezeitalter, in dem die Entrückung stattfinden wird. Die 6 anderen starben alle. Henoch wurde aber verwandelt und man fand ihn nicht mehr. Gott hatte ihn hinweggenommen. Henoch wurde entrückt und es typisiert die ganze Sache. Alle anderen mussten sterben. Die Endzeitbraut wird aus dem 7. Gemeindezeitalter herausgerufen. Die Entrückung ist frei von Todesgeruch. Jetzt tragen wir noch das Zeugnis dieses Zeitalters. Oh ja, lasst uns hier richtig tief hineingraben. Nun ist hier in Offenbarung 10,7 ebenfalls ein Anhaltspunkt auf die 7 Gemeindezeitalter vorhanden, wo ausgedrückt wird, dass die großen Geheimnisse des Buches entfaltet werden durch die Botschaft des 7. Engels. Nun, über all diesem steht ein Botschafter und ist ein Botschafter auf Erden. Das Wort, das deutsche Wort Engel, bedeutet ein Botschafter. Die Stimme, die Botschaft des siebten Engels, wenn seine Stimme für seinen Dienst ertönt, dann wird sein Dienst bekannt gemacht. Es bezieht sich nicht nur auf das Anfangsstadium. Als Jesus mit seinem Dienst anfing, begann er, die Kranken und Betrübten zu heilen. Sie sagten dann, oh, dieser große Rabbi, er ist ein Prophet. Sie wollten ihn jeder in seiner Gemeinde haben. Eines Tages stand er auf und sagte, ich und der Vater sind eins. Das war aber etwas Unverständliches. Das klang ganz anders. Das unterschied sich aber. Er sagte, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, außerhalb dessen habt ihr kein Leben in euch. Sie sagten, natürlich, er ist ein Vampir. Seht ihr, das war etwas ganz anderes. Er erklärte die Sache nicht. Sie hatten die Manifestation schon gesehen. Denn die Bestätigung des Wortes für ihre Zeit verwirklichte sich unter ihnen und bestätigte, dass er der Botschafter jenes Zeitalters war. Er brauchte nichts weiter zu erklären. Die Jüngeren mögen damals auch nicht in der Lage gewesen sein, um die Sache zu erklären. Doch sie glaubten es. Es spielte keine Rolle, ob sie es nun erklären konnten oder nicht. Sie saßen einfach still da und glaubten es. Was hätten sie auch sagen sollen, wenn sie sein Fleisch und sein Blut trinken sollten? Für sie war es unmöglich, um das zu tun, doch sie glaubten es, denn sie waren dazu vorher bestimmt. Jesus sagte, dass er sie erwählt habe vor Grundlegung der Welt. Seht ihr? Sie glaubten es. Ob sie es nun erklären konnten oder nicht, sie glaubten es trotzdem. Nun passt auf, nun im siebten Gemeindezeitalter, wenn der siebte Engel anfängt zu posaunen, dann werden die Geheimnisse Gottes bekannt gemacht. Die Siegel ertönten nicht zur Zeit der Reformatoren. Luther lebte nicht lange genug, ebenso wenig Wesley. Die Zeitalter waren nicht lang genug dafür. Die Reformatoren brachten ihre Botschaft für ihre Zeit. Doch die Menschen nahmen sie und machten daraus eine Denomination. Man kann niemals die Natur besiegen. Die Natur ist immer am Bezeugen. Gott geht in Beständigkeit mit der Natur. Es muss so sein. Es ist so ähnlich, wie wir es mit der Sonne feststellen, die morgens aufgeht und abends untergeht. Wenn ein kleines Kind geboren wird, dann ist es noch schwach und hat nicht viel Wärme in sich. So gegen 10 Uhr verlässt es die Hochschule und so in der Mitte des Tages tritt es in das Leben hinein. Nachmittags gegen 3 wird es schon alt und um 5 stirbt es, alt und schwach geworden, zum Grabe zurückgehend. Ist das Ende von allem? Am nächsten Morgen wacht es wieder auf, seht ihr? Seht auf die Bäume, wie sie ihre Blätter hervorbringen und alles, was sie tun. Wir stellen fest, dass die Bäume zurückgehen und vom Baum fallen und das Leben geht in die Baumeswurzel zurück. Ist das dann das Ende? Im nächsten Frühling kommt alles wieder zum neuen Leben zurück. Nun seht auf die Kirchen. Genauso war es in der Reformation. Es kam hervor. Jenes Weizenkorn fiel in die Erde und starb durch die Verfolgung des dunklen Zeitalters. Es fiel in die Erde und es musste sterben. Jeder geistliche Mensch kann das erkennen. Es sei denn, der Same stirbt und vermodert, sonst bleibt er allein. Aus diesem Grund musste es im dunklen Zeitalter in die Erde fallen. Es lag dort und vermoderte, bis es wieder durch die 2 kleine Blätter, die Gemeinde Luther repräsentierend, hervorkam. Aus Luthers Gemeinde kamen noch mehr Blättchen hervor, Zwingli und so weiter. Das war dann unter John Wesley das große Zeitalter der Mission, repräsentierend. Es trocknete aus, daraus hervor kam dann das täuschende Zeitalter, das Pfingstzeitalter. Hat jemand von euch hier schon mal Weizen angebaut? Wir wollten mal so eine Weizenähre betrachten. Wenn ihr hingeht und sagt, ich habe Weizen, es mag auch wie Weizen ausgesehen haben, doch als ihr die Sache untersuchtet und öffnetet, stelltet ihr fest, dass statt Weizen nur Hülsen vorhanden waren. Hat nicht Jesus uns gewarnt in Matthäus 24, 22 bis 24, dass in den letzten Tagen die beiden Geister so dicht beieinander sein würden, dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre? Seht ihr, beachtet, sie ist eben nur der Träger, die Schot des Korns. Nun, das Leben, das durch Luther zum Vorschein kam, brachte Wesley hervor. Das Leben, das durch Wesley zum Vorschein kam, brachte Pfingsten hervor. Das Leben, das durch Pfingsten kommt, bringt den Weizen hervor. Alle zusammen waren sie die Träger. Seht, das echte Leben geht durch sie hindurch. Die Botschaft geht durch sie hindurch, um schlussendlich den Weizen zu bilden. Das ist auch der Grund, weshalb der Weizen herauskommt und die ganze Sache sich in die Entrückung hinein zuspitzt. Die Braut selbst kommt aus diesem Zeitalter heraus, wobei der Denominationsstamm abstirbt und vertrocknet. Habt ihr auch festgestellt, dass es in diesen letzten Tagen schon so langsam anfängt abzufallen? Wenn der Weizen anfängt zu wachsen, dann fängt die Hülse an, sich zu entleeren. Seht euch mal das kleine Weizenkorn an. Wenn du es zerlegst und hinschaust, dann siehst du einen kleinen Weizenkeim da drin. Man muss schon ein Mikroskop mit 30-facher Verstärkung nehmen, um diesen kleinen Weizenkeim darin zu entdecken. Seht ihr? Es ist noch sehr weit entfernt, doch es fängt schon an zu wachsen. Nun, die Hülse muss dort sein, um es zu beschützen und eine Chance hat, herauszukommen. Wenn es aber dann anfängt zu wachsen, wenn die Botschaft anfängt zu sprießen, dann zieht sich die Hülse davon zurück. Das Leben geht dann aus der Hülse direkt in den Weizen hinein und es geht von neuem weiter. Genauso war es in jedem Zeitalter. Es kann eben nicht gegen die Natur gehen. Das ist Gottes Regelmäßigkeit und die Art, wie er die Dinge tut. Und nun leben wir gerade in der Zeit des 7. Gemeindezeitalters. Also alles muss in dem Weizenkorn letztendlich sichtbar werden. Wir schlagen das 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums auf und lesen den 30. Vers, wo er sagt, wie es war in den Tagen von Sodom. So wird es sein, wenn der Sohn des Menschen kommen wird. Wenn der Sohn des Menschen anfängt, sich zu offenbaren. Was bedeutet offenbaren? Er bringt seine Offenbarung von dem, was ihn in diesen Tagen ausmacht. Er offenbart den Menschen das Wort, das für diesen Tag bekannt gemacht werden wird. Er offenbart sich den Leuten durch die Sichtbarwerdung des Heiligen Geistes und bewirkt, dass Jesus unter uns lebt. Denke daran, dass er durch einen Mann repräsentiert wurde. Er sagte, wie es war, nun, er las die gleiche Bibel, die wir lesen. Wir sehen, dass Jesus aus dem Kapitel von dem ersten Buch Mose sprach. Dort finden wir die Geschichte, dass Abraham mit dem Rücken zum Zelt stand und Sarah, seine Frau, war im Zelt und ihm wurde von ihm eine Frage gestellt. Sarah glaubte aber nicht, dass das, was geschehen sollte, geschehen wird. Er sagte, nun Abraham, ich werde dich wieder gemäß der Zeit des Lebens besuchen. Sarah befand sich im Zelt und lachte darüber. Er sagte, warum hat Sarah im Zelt gelacht? Sarah hatte im Zelt darüber gelacht, Jesus hatte es verheißen. Und er war es auch. Abraham nannte ihn Elohim, der Allmächtige. Jener war er. Nun sagt die Bibel voraus, dass dies in der letzten Zeit zurückkehren wird. Jesus sagte dieses, wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, dann denkt daran, wie es damals dort angefangen hat zu geschehen. Dann wisst ihr, dass die Zeit nahe vor der Tür steht. Seht euch die Welt an. Seht euch die Welt genau an. Sodom, wenn da je ein Sodom gewesen ist. Seht euch die Menschen an. Sie sind verderbt und befinden sich in totaler Verderbtheit. Ihre Sinne sind verderbt. Sie wissen nicht mehr, was Anstand ist. Seht die Verbrecher, die Homosexuellen und all die anderen. Seht euch unsere Frauen an, in welcher Zügellosigkeit sie hineingeraten sind. Seht, der Anstand ist verloren gegangen und die Moral ist unter unseren Frauen und nicht nur unter unseren vorhanden. Ihr sagt, die Unmoral ist unter unseren Frauen und nicht nur unter unseren vorhanden. Ihr sagt, das sind Methodisten. Bei den Pfingstlern sieht es genauso aus. Überall sieht es so aus. Seht unsere Männer an. Anstatt, dass sie sich an das Wort Gottes halten, hängen sie lieber an einer Denominationstradition. Sie verlassen das nicht, wo sie doch sehen, wie Gott sich selbst voll und ganz zu erkennen gibt. Der Grund ist der. Sie sind blind und können es nicht sehen. Sie werden es auch nie sehen. Nun seht, was sich hier noch alles abspielt, während wir weiter eilen. Ich glaube, dass diese Dame uns verlassen möchte. Ich habe gesehen, wie sie ein Handzeichen machte. Aus irgendeinem Grund möchte sie, dass wir gehen. Wir wollen uns deshalb beeilen. So seht auf Henoch den Typ auf die Gemeinde. Hier ist er auch ein Typ auf das 7. Gemeindezeitalter. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie viele glauben, dass es 7 Botschafter gegeben hat für diese 7? Oh, wir alle glauben, dass wenn wir dieser Bibel glauben, wenn wir der Bibel nicht glauben, dann können wir es selbstverständlich nicht glauben. Nun leben wir in dem 7. Gemeindezeitalter. Die Bibel sagt, dieses 7. Gemeindezeitalter, dass wenn der Botschafter des 7. Gemeindezeitalters anfängt, um seine Botschaft hinaus zu posaunen, alle Geheimnisse und alle Dinge, welche durch die Zeiten hin und her gedreht wurden, in dieser Zeit offenbar gemacht würden. Nun sehen wir hier, wie der Sohn des Menschen selbst in die Mitte seines Volkes kommt, ganz genau das vollbringt und seine Botschaft bestätigt, so wie er es gesagt hat, zu tun. In diesem jetzigen, letzten Zeitalter wird es stattfinden. Nun, die Wachen, ähnlich der 7 Wachen, er kam nicht in der 1., 2., 3., 4. Wache, sondern er kommt in der 7. Wache. Henoch war der 7., welcher verwandelt wurde. Noah ist ein Typ auf den Überrest der Juden und sie werden wie er hinübergetragen. Zur Zeit der Bibel wurden die Nächte nicht in Stunden eingeteilt, sondern in Wachen. Nun passt genau auf, denn ich muss mich beeilen, weil sie den Raum benötigen. Nun, in jener biblischen Zeit wurde damals die Nacht nicht in Stunden eingeteilt, sondern in Wachen. Es waren 3 Wachen in der vorrömischen Zeit, Die erste Wache ging von 9 bis 12 Uhr, die zweite Wache von 12 Uhr bis 3 Uhr und die dritte Wache der Nacht zählte man von 3 bis 6 Uhr. Wir haben da 3 Dreien. Zusammengezählt ergibt das die unvollkommene Zahl 9. Nun kommen wir wieder auf die 7 zurück für die Entrückung, welche, wie ich glaube, zwischen 6 und 7 Uhr oder 6 und 9 Uhr eines Morgens stattfinden wird. Die Posaune des Herrn wird erschallen. Es wird an jenem hellen, wolkenlosen Morgen sein, wenn die Toten in Christus auferstehen werden und die Herrlichkeit mit seiner Auferstehung teilen. Seine Auserwählten werden in ihrer Heimat über dem Firmament versammelt werden. Wenn der Donner hinüberruft, dann werde ich dabei sein. Das Wort Entrückung wird in der Bibel überhaupt nicht gebraucht. Wir haben dieses Wort nur so im Gebrauch. Die Bibel spricht vom Wegraffen, weggerafft werden. Wir lesen im 2. Thessalonicher, vielmehr steht im 1. Thessalonicher, über die Anordnung dieser großen Entrückung, die in den letzten Tagen stattfinden wird. Höre, was hier vom 13. Vers abgeschrieben steht. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 16. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübt wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietenem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Nun möchte ich, dass ihr erkennt, dass hier eine ganz große Sache stattfindet. Verpasst dieses nicht. Seht, das Wort sagt hier im Thessalonicher vom 13. bis 16. Vers, dass es 3 Dinge sind, die geschehen müssen, bevor der Herr erscheint. Nun, wir wollen uns beeilen, damit wir schließen können. Seht, die erste Sache, die geschah, ein Befehlsruf. Dann noch eine Stimme und eine Posaune. Lasst es uns jetzt lesen und sehen, ob das stimmt. Denn der Herr selbst wird unter einem Befehlsruf, unter der Stimme eines Erzengels, unter dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. 3 Dinge geschehen. Eine Stimme, ein Befehlsruf und der Schall einer Posaune. Das muss geschehen, bevor Jesus erscheint. Nun der Befehlsruf, wenn Jesus herniederkommt, dann werden alle drei von ihnen stattfinden. Ein Befehlsruf, was ist ein Befehlsruf? Es ist die Botschaft, welche zuerst hervorkommt. Es ist das lebendige Brot des Lebens, welches die Braut hervorbringt. Nun, Gott hat eine ganz bestimmte Art, um gewisse Dinge zu tun. Er ändert nie seine Taktik. Er ist der unveränderliche Gott. In Amos 3, Vers 7 sagt er, dass er auf Erden nichts tun würde, ehe er es denn zuvor seinen Knechten, den Propheten, offenbart hätte. Und genauso wie er es verheißen hat, wird er es auch tun. Wir sind durch die Gemeindezeitalter hindurchgekommen und es würde uns verheißen, dass in den letzten Tagen gemäß Malachi 3,23 eine Zurückführung stattfinden würde und dass ein Prophet im Lande ist. Das stimmt. Achtet auf seine Natur und wie er sein würde. O Gott, bringt diesen Geist fünfmal zur Anwendung. Zuerst durch Elia, dann durch Elisa, dann Johannes den Täufer, dann ruft er die Gemeinde heraus, um danach den Überrest der Juden durch Mose und Elia herauszurufen. Seht fünfmal diese Gnade in Ordnung. Jesus, glaube, es ist immer die Gnadenzahl. Nun erinnert euch, dass die Botschaft verheißen wurde. Alle diese biblischen Geheimnisse wurden durch die Gruppe der Geistlichen regelrecht zusammengebunden. Um sie zu offenbaren, benötigt man aber einen direkten Propheten Gottes. Seht, das ist genau das, was er verheißen hat zu tun. Denke daran, dass das Wort des Herrn zu den Propheten kommt und nicht zu den Theologen. Ein Prophet ist die Widerspiegelung von Gottes Wort. Er kann überhaupt nichts anderes sagen. Er kann nicht seine eigenen Gedanken bringen, sondern kann nur das aussprechen, was Gott offenbart. Sogar der Prophet Biliam, als er versucht wurde, um sein eigenes Recht zu verkaufen, da sagte er, wie kann ein Prophet irgendetwas anderes sagen, als nur das, was Gott in seinen Mund legt? Es ist notwendig, dass Gott es tut und dann kann man nichts anderes sagen. Man ist eben so geboren, man kann nichts anderes tun, als wie das, was man ist. Kann man denn sagen, ich bin blind, wenn man sehen kann? Kann man denn sagen, dass man die andere Hand nicht erreichen kann, wenn man es kann? Seht, man kann auch kein Hund sein, wenn man ein Mensch ist. Seht, ihr seid so beschaffen und Gott hat immer durch die Zeiten hindurch seine Propheten wie Jesaja, Jeremia, Elia und all die anderen gesandt und ließ sie einfach von irgendwoher emporkommen, währenddem die Geistlichen alles durcheinander gebracht hatten. Sie dürfen keiner von ihrer Richtungen angehören, denn er spricht nur sein Wort. Er wird kurz auf dem Schauplatz gerufen, verschwindet dann wieder. Er ist eben ein rauer Mann der Wahrheit Gottes. Nun ist die Art und Weise Gottes entscheidend. Und er sagte, wenn ein Prophet unter euch ist. Nun, was ist ein Prophet? Es gibt solche, die die Gabe der Prophetie in einer Gemeinde haben. Doch ein Prophet ist auserwählt und für die Stunde vorherbestimmt. Seht ihr? Jawohl, meine Herren. Nun, wenn eine Prophezeiung geschieht, dann müssen zwei oder drei sie niederschreiben, entscheidend, ob sie richtig oder falsch ist, bevor sie vor die Gemeinde kommt. Aber einem Propheten ist niemandem vorgesetzt, weil er das absolute Wort Gottes ist. Er ist das Wort in seiner Zeit, er ist die Widerspiegelung Gottes. Nun hat Gott verheißen, dieses uns in der letzten Zeit wieder zu senden, damit die Braut aus dem geistlichen Durcheinander herausgeholt werde. Das ist der einzige Weg, wie es geschehen kann. Auf eine andere Weise wird es nicht geschehen können. Die Kirchen können Christus nicht empfangen, die Pfingstler. Wir können diese Botschaft nicht weiter in die Kirche hineintragen, des Zustandes wegen, in der sie heute sind. Wie sollen wir in der heutigen Verfassung des geistlichen Durcheinanders die Endzeit bewältigen, wo auch noch jeder gegen jeden und den anderen ist? Oh, Barmherzigkeit! Es ist alles ein großes Durcheinander. Es sind Denominationen daraus entstanden. Ich bitte, dass mir ein Historiker etwas anderes sagt. Jedes Mal, wenn eine Botschaft über die Erde ging und sie dann organisierte, starb sie ab. Die Pfingstler haben genau dasselbe getan, wie all die anderen auch. Ihr, die ihr euch die Versammlung Gottes nennt, als eure Vorväter und Mütter damals aus den Organisationen herauskamen und sie dort in den alten einfachen Versammlungen riefen und Gott priesen, sprachen sie gegen diese genannten Dinge. Ihr aber seid wie ein Hund zu seinem Gesprei und wie ein Schwein in seine Sude zurückgegangen. Ihr habt das Gleiche getan, was sie taten. Nun seid ihr so geistlich geworden und habt euch so innerlich abgekapselt, dass man eine Mitgliedskarte haben muss, um überhaupt mit euch zusammenarbeiten zu können. Auch Einheitsleute hat Gott auch eine Botschaft gegeben. Doch anstatt, dass ihr weitergegangen und demütig geblieben wäret, sondert ihr euch ab und organisiertet eure eigene Gruppe. Seid ihr nun alle so geworden? Es ist tatsächlich alles ein und derselbe Kübel geworden. Gottes Geist bewegt sich weiter. Ich, der Herr, werde Pflanzen Tag und Nacht bewässern. Nun, er hat diese Dinge so verordnet und er muss sie senden. Als erstes war ein Ruf vorhanden, als er vom Himmel herabzukommen anfing. Was ist das? Es ist eine Botschaft, um die Leute zusammenzubringen. Zuerst kommt eine Botschaft. Jetzt ist die angenehme Zeit, um die Lampen zu schmücken. So steht auf und schmückt eure Lampen. Welcher Zeitabschnitt war das? Der siebte und nicht der sechste, sondern der siebte. Siehe, der Bräutigam kommt. Steht auf und schmücket eure Lampen. Sie taten das. Einige von ihnen erkannten, dass sie kein Öl in ihren Lampen hatten. Seht, es ist jetzt die Zeit, um die Lampen zu schmücken. Es ist die Zeit von Maleachi Kapitel 3, 23. Ebenso Lukas 17, Jesaja und alle Prophezeiungen, sofern sie schriftgemäß voll und ganz für diesen Zeit platziert werden. So werden wir es dann ganz genau und lebendig sehen. Seht, wie diese Dinge alle geschehen. Bruder, Schwester, Gott im Himmel weiß, dass ich hier auf der Plattform stehend gerade sterben könnte. Es ist einfach alles ganz gewaltig. Du solltest einfach so ein klein wenig herumgehen. Ob ihr das seht, wie Gott vom Himmel kommt, vor einer Gruppe von Leuten steht und sich selbst bekannt macht, wie er es immer getan hat. Nun, das ist die Wahrheit dieser geöffneten Bibel. Seht, wir sind hier angelangt. Das System der Denominationen ist tot. Es ist vorbei und es wird nie wieder aufstehen. Es wird verbrannt werden, jenes wird auch mit den Hülsen auf dem Felde getan. Flieht fort davon, kommt in Christus hinein, sagt nicht, ich gehöre zu den Methodisten, ich gehöre zu den Baptisten, ich gehöre zu der Pfingstgemeinde. Kommt in Christus hinein und wenn ihr in Christus seid, dann gibt es kein einziges Wort hier in der Bibel, dem ihr nicht glauben könnt. Mir ist es gleich, was irgendjemand anderes dazu sagt. Gott macht jedes Ding offenkundig. Wenn er seinen Geist über das Wort ausgießt, was geschieht dann? Es verhält sich dann so, wie wenn man Wasser auf Samen ausgießt. Er wird Leben und seine Art hervorbringen. Ihr sagt, ich habe die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet aber nicht, dass ihr gerettet seid euer ganzes Leben lang. Seht, man ist ein dreifaches Wesen. Im Inneren dieses Wesens ist die Seele. Das nächste ist der Geist und dann der Körper. Ihr habt fünf Sinne, um mit dem Irdischen in Kontakt kommen zu können. Diese können aber nicht mit den anderen in Berührung kommen. Man hat fünf Geistessinne, Liebe und Gewissen und so weiter. Man lebt darin und das ist es, was man ist. Hat nicht Jesus gesagt, dass der Regen auf die Gerechten und auf die Ungerechten fällt? Wenn man Weizen und Unkraut pflanzt und sie mit Wasser begießt, düngt und so weiter, dann werden sie beide durch das gleiche Wasser leben. Natürlich, was will ich damit sagen? Das eine wie das andere wird je nach seiner Art wachsen, hervorkommen und das Unkraut und auch der Weizen wird seine Hände erheben und sie werden jubeln. Sagt nicht die Bibel, dass in den letzten Tagen falsche Christusse kommen werden. Es sind keine falschen Jesusse, sondern falsche Christusse, Gesalbte. Es sind falsche Gesalbte des Wortes. Es sind denominationell Gesalbte, aber nicht Wortgesalbte. Das Wort legt für sich selbst Zeugnis ab und es braucht nichts anderes. Das Wort trägt sein eigenes Zeugnis. Es werden aber falsche Gesalbte kommen. Ihr habt doch mein Tonband, wo ich über diese Gesalbten spreche. Oh, wenn du einen von ihnen hier zu dir rufen würdest und ihm sagen würdest, du bist Jesus, so würde er sagen, oh niemals. so würden sie nie etwas, so etwas würden sie nie etwas behaupten. Aber es ist dahin gekommen, dass sie sagen, oh herrlich, ich habe die Salbung empfangen. Und es ist Salbung. Denke daran, dass Kaiphas sie auch hatte und prophezeite. Auch Biliam hatte sie und prophezeite. Aber das hat noch nichts mit der Innenseite zu tun. Es sei denn, dass der Same, dass es der Same Gottes gewesen ist. Sein Keim von Anfang an vorherbestimmt, damit man vollendet wird. Für mich spielt es keine Rolle, wie laut ihr ruft und in Zungen sprecht, herumlauft und schreit, denn das hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Das Unkraut kann genauso mitmachen wie alle anderen von ihnen auch. Ich habe miterlebt, wie Heiden aufstanden, schrien, in Zungen sprachen und dann Blut aus einem menschlichen Schädel tranken, wobei sie den Teufel anriefen. Seht, habt deshalb kein Verlangen nach all diesen Sensationen und Dingen. Vergesst es einfach. Füllt euer Herz mit dem Wort, welches Christus ist. Bringt es in den rechten Stand und beobachtet, wie es sich selbst entfaltet. Es entpuppt sich dann wie jeder andere Same auch und bestätigt sich selbst in dem Zeitalter, in dem es gerade lebt. Luther brachte nichts anderes als wie einen Zweig hervor. Die anderen brachten die restlichen Dinge hervor. Und nun sind wir im Weizenzeitalter. Lutheraner, echte Lutheraner wussten, wie man echte Luthers hervorbrachte. Echte Pfingstler wussten, wie man echte Pfingstler hervorbringt. Das ist alles. Nun ist aber diese Zeit vorüber und wir gehen weiter und vorwärts. Wisst ihr, dass die katholische Kirche die Pfingstbewegung abgefangen hat? Wenn die Pfingstgemeinde 2000 Jahre bestehen bliebe, dann würde sie in einem schlimmeren Zustand sein, als wie die katholische Kirche heute ist. Das ist die Tatsache. Nun, ich sage dies zu meinen Brüdern und Schwestern, die ich liebe. Und Gott weiß das. Erinnert euch, meine Freunde, dass ich euch im Jenseits drüben treffen werde beim Gericht. Das mag nicht mehr lange, sehr lange dauern. Wir sind aufgetragen worden, Zeugnis von der Wahrheit abzulegen. Als ich eine Versammlung mit euch hatte und für die Kranken betete, hatten wir eine gute, feine Zeit. Was ist aber, wenn ich mit der Botschaft komme? Wenn es eine wahre Botschaft ist und sie weitergeht, wenn sie ein wahres, echtes Wunder Gottes ist und damit eine Organisation niedergedrückt wird, dann weiß man, dass das nicht Gott sein kann und die ganze Sache ist offenbar. Jesus ging vorwärts, er heilte die Kranken, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erhalten und brachte dann seine Botschaft. Das stimmt. Es muss etwas sein, das Gott bekannt macht. Göttliche Heilung ist dazu da. Und die Wunder wie diese rütteln die Menschen auf. Die Hauptsache davon aber ist die Botschaft. Das ist es. Es kommt darauf an, was von innen kommt. Er versuchte, die Zuneigung der Menschen zu erhalten, damit sie zur Ruhe kommen und ihm zuhören mögen. Seht, es sind immer welche dabei, die zum Leben vorherbestimmt sind. Einige Weizenkörner fielen auf die Erde und die Vögel pickten sie auf. Andere fielen unter die Dornen und andere auf vorbereiteten Boden und brachten ihre Art hervor. Nun, war das erste der Ruf oder die Posaune oder die Stimme? Zuerst der Befehlsruf, dann eine Stimme, danach eine Posaune. Ein Befehlsruf eines Botschafters, um die Menschen zuzubereiten. Das zweite ist die Stimme der Auferstehung. Es ist die gleiche laute Stimme, die nach Johannes 11, 38 und 44 die Lazarus aus dem Grabe rief. Sie holt auch die Braut zusammen, um dann die Auferstehung der Toten, um mit ihm hinaufgenommen zu werden. Seht ihr? Beobachtet nun, wie diese drei Dinge geschehen. Was ist das nächste? Es war eine Posaune nach der Stimme. Ein Befehlsruf, eine Stimme und dann eine Posaune. Nun, das dritte ist eine Posaune, die immer zum Fest ruft. Das wird dann das Brautmahl sein, das Mahl des Lammes mit der Braut im Himmel. Seht, das erste, was hervorkommt, ist seine Botschaft, um die Braut zusammenzurufen. Das zweite ist die Auferstehung der schlafenden Braut, die in den vorausgegangenen Zeitaltern gestorben sind. Diese werden zusammengeholt werden. Drittens, die Posaune kündigt das Fest im Himmel an. Nun, das ist die Sache, meine Freunde, die stattfinden wird. Da sind wir ganz genau jetzt angekommen. Das Einzige ist noch, dass die Gemeinde herauskommt und sich in die Gegenwart der Sonne legt, um zu reifen. Nach einer Weile wird der große Mähdrescher kommen. Der Weizen bzw. die Halme werden verbrannt werden und das Korn wird in den Speicher gesammelt. Seht ihr? Ihr Menschen, seid nicht blind, ihr seid verständige Menschen. Und wenn ich hier stünde und diese Dinge als Vorurteil sagen würde, dann, ich sage die Dinge, weil es das Leben ist und weil ich Gott dagegenüber verantwortlich bin. Ich muss es sagen, denn es ist meine Botschaft. Die ganze hinter mir liegende Zeit mit all den vielen Heilungen und so weiter war nur, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erhalten und in dem Wissen, dass die Botschaft danach folgen wird. Und nun ist sie da. Die sieben Siegel sind geöffnet, jene Geheimnisse, und zeigen uns die Sache an. Das ist es, was geschehen ist. Ich wusste es nicht, aber dort steht gerade ein Mann, der dabei war, und ihr hörtet mich alle, als ich die Predigt predigte. Leute, welche Zeit ist es? An jedem Morgen standen ganz genau dort, wo gesagt wurde, dass sie sein würden, die sieben Engel direkt aus dem Himmel herabgekommen. Als sie wieder hinaufgingen, der Wirbelwind nahm sie mit hinauf, standen wir so da und beobachteten, wie sie verschwanden. Die Wissenschaft hat von der Angelegenheit ein Bild gemacht und ist in der ganzen Nation bis hinunter nach Mexiko verbreitet. Eines Tages fing ich an, über diese sieben Gemeindezeitalter zu predigen. Ich rief Jack Moore, er ist ein großer Theologe, zu mir und sagte: Jack, wer ist diese Person, die dort steht? Dort steht jemand, der sieht aus wie der Sohn des Menschen mit den Haaren, so weiß wie Wolle. Ich sagte auch, er war ja ein junger Mann und wie hätte er Haare haben sollen, die so weiß wie Wolle sind? Er sagte: Bruder Branham, das war sein verherrlichter Leib. Diese Antwort befriedigte mich aber nicht. Als ich dann in das Zimmer ging, um zu beten, anfing, ließ er mich wissen, was es war. Seht, ich habe immer gepredigt, dass er die Gottheit sei und nicht nur ein Mann. Er war Gott sichtbar gemacht, im Fleisch. Gott, das Attribut des Gottes der Liebe. Diese großen Attribute kamen durch Gott auf die Erde hernieder und entfalteten sich. Jesus war Gottes Liebe. Er schuf sich einen Leib, in dem er, Jehova selbst, lebte. In ihm war die Fülle der Gottheit leibhaftig. Durch diesen Leib manifestierte Gott sich selbst. Dieser Leib musste aber sterben, damit er die Braut mit seinem Blut reinwaschen konnte. Seht, der Braut ist nicht nur alles vergeben und reingewaschen worden, sondern sie ist auch gerechtfertigt. Seht ihr? Habt ihr es schon einmal herausgefunden, was das Wort gerecht gesprochen bedeutet? Dazu möchte ich euch ein Beispiel bringen. Wenn Bruder Green zu Ohren gekommen wäre, dass ich getrunken habe und böse Dinge getan, ich hätte dann herausgefunden, dass ich es gar nicht gewesen wäre und käme dann zu mir und würde sagen: Ich vergebe dir, Bruder Branham. Oh, du vergibst mir? Ich habe doch gar nichts getan. Was willst du mir überhaupt vergeben? Seht, aber wenn ich schuldig bin, dann kann mir vergeben werden. Aber ich bin immer noch nicht gerechtfertigt, denn ich habe es doch getan. Das Wort gerechtfertigt bedeutet, als ob du es überhaupt nie getan hättest. Gerechtigkeit. Das Blut Jesu Christi reinigt uns so von der Sünde, bis alles in das Buch von Gottes Vergessenheit gelegt wird. Er ist der Einzige, der das tun kann. Wir können es nicht. Wir können vergeben, aber nicht vergessen. Ich könnte euch vergeben, aber ich würde mich daran erinnern, dass ihr diese bösen Dinge getan habt. Euch wäre dann vergeben, aber dadurch wäret ihr nicht gerecht. Aber in den Augen Gottes ist die Braut gerechtfertigt. So als wenn sie es überhaupt nie getan hätte. Seht, sie steht dort und ist mit dem reinen Sohn Gottes vermählt. Zum Ersten hat sie nie gesündigt. Warum? Sie war vorherbestimmt. Sie ist nur in diese Dinge hineingerissen worden. Als sie aber die Wahrheit hörte, kam sie heraus und das Blut reinigte sie. Nun steht sie da als die Reine. Seht ihr, es ist überhaupt keine Sünde an ihr. Deshalb, die Botschaft ruft die Braut zusammen. Seht, der Ruf und die Posaune. An jenem Morgen schrie er mit lauter Stimme. Sein Ruf, seine Stimme erweckte Lazarus. Mit lauter Stimme rief er: Lazarus, komm heraus. Seht, die Stimme weckt auf. Sie weckt die schlafende Braut, die schlafenden Toten. Die Posaune, es findet statt unter dem Schall der Posaune. Eine Posaune rief Israel zum Fest der Posaunen zusammen, welches das Pfingstfest war. Wir sehen einerseits das Fest der Posaunen und andererseits das Fest in dem Himmel. Eine Posaune kündigt ein Zusammenkommen an. Sie ruft zu einem Fest auf. Nun kommen wir zum Abendmahl des Lammes im Himmel. Gebt auf das Zusammenfügen der Braut Acht, das Fest der Posaunen, das Hochzeitsmahl. Wir haben dieses in den Typen gesehen, nur noch einen Augenblick, bevor wir schließen. Beachtet, wir haben es in den Typen gesehen. Ihr könnt es in Matthäus 18, 16 lesen. Und dort steht, dass es drei sind, die Zeugnis ablegen. Auch im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 7 steht, dass drei Zeugen vorhanden sind. Stimmt das? Dreimal ist eine Bestätigung und bestätigt, dass etwas richtig ist. Es steht, lasst jedes Wort durch den Mund von zweier oder dreier Zeugen bestätigt sein. Seht, wir hatten drei Zeugen. Drei legen Zeugnis ab. Wir haben schon drei Entrückungen gehabt. Wusstet ihr das? Im Alten Testament war Henoch der eine. Elia war der andere. Und dann kam Jesus. Welcher der Eckstein ist, legt Zeugnis ab. Seht, er war der Eckstein zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er musste erst sterben und danach wurde er entrückt. Er starb und wurde wieder lebendig. Er wandelte unter uns und wurde danach hinaufgenommen. Er war der Eckstein, der die beiden Testamente miteinander verband. Seht, er war es und seine Auferstehung und die Entrückung bewies es. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass Enoch verwandelt wurde. Wir wissen auch, dass Elia durch einen Wirbelsturm in einen feurigen Wagen mit hinaufgenommen wurde. Stimmt das? Nachdem Jesus gestorben war und begraben wurde, stand er wieder auf und lebte hier auf Erden, um dann als der Eckstein hinaufgenommen zu werden. Drei sind also, die Zeugnis ablegen. Stimmt das? Nun, eine Entrückung ist schon vorbei. Wusstet ihr das? Wir wollen nachsehen und das noch schnell lesen. Wir wollen deshalb das 27. Kapitel von Matthäus aufschlagen und von dem 45. Vers an lesen. Und wenn wir dies jetzt gefunden haben, dann werden wir es sehen und es wird uns helfen, dass wir besser damit zurechtkommen. Ich meine, dass ich es mir hier aufgeschrieben habe. Lasst uns Matthäus 27, 45 bis 53 lesen. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber etliche der Dastehenden es hörten, sagten sie, dieser ruft den Elias. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elias kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab seinen Geist auf. Seht, eine laute Stimme war da, als Jesus starb. Er schrie mit lauter Stimme. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Grüfte traten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Eine Entrückung ist schon vorbei. Drei sind alttestamentlich schon geschehen. Es waren die Vorbereiteten, zu denen das Wort des Herrn kam. Seht ihr, das Wort des Herrn kam zu Henoch. Das Wort des Herrn kam zu Elia. Er war ein Prophet. Seht, das Wort des Herrn war Jesus. Seht ihr sie nun, jene alttestamentlichen Heiligen, als diese Entrückung hier stattfand. Seht, im 50. Vers erweckte sie laute Stimme die Heiligen des Alten Testamentes, genauso wie seine laute Stimme den Lazarus auferweckte. Seht, seine laute Stimme weckte sie auf. Die zweite Sache erfüllte sich nach dem Thessalonicher Brief, dem 4. Kapitel. Wir wollen es gerade lesen, steht es da im 1. Thessalonicher Kapitel 4, 12 bis 18. Auf dass ihr erbaulich wandelt gegen die, welche draußen sind und niemandes bedürft. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietenem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Nun, das wird die zweite Entrückung sein. Die zweite Entrückung wird das Hinwegnehmen der Braut sein. Die Heiligen des Alten Testamentes sind in seine Gegenwart hinaufgegangen und sie sind dort im Paradies. Die Heiligen des Alten Testamentes stiegen empor, als er mit lauter Stimme schrie und den Geist aufgab. Warum? Er war das Opfer, die Versöhnung für die Sünde, auf die sie gewartet hatten. Sie standen im Glauben, dass das vollkommene Lamm kommen würde, und sie hatten das Opfer des Lammes dargebracht. Bevor er starb und den Geist aufgab, schrie er mit lauter Stimme und die Heiligen des Alten Testamentes erwachten. Achte auf den Befehlsruf und auf die Stimme. Dieselbe Sache spielt sich bei seinem zweiten Kommen ab. Seht, er gab den Geist auf, und als dies geschah, war das Opfer vollkommen. Das Paradies entleerte sich und die Heiligen des Alten Testamentes kehrten zur Erde zurück. Sie wandelten auf der Erde und gingen mit ihm dann in die Entrückung hinein. David sagte diesbezüglich: Erhebet euch, ihr ewigen Pforten, öffnet euch. Er hat das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Als die Heiligen des Alten Testamentes hineingingen mit ihm, sagten sie: Wer ist der König der Gerechtigkeit? Es ist der Herr der Herrlichkeit, stark und mächtig, der Herr der Herrscharen. So kamen sie hier, wie beschrieben, hereinmarschiert. Jesus führte das Gefängnis gefangen. Er kam also hier mit den Heiligen des Alten Testamentes und ging mit ihnen durch die neuen Tore hindurch, und sie sagten: Öffnet euch, ihr ewigen Pforten, erhebet euch und lasst den König der Herrlichkeit ein. Die Stimme kam von der Innenseite und sagte: Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr, mächtig im Kampf. Die Pforten flogen auf und Jesus, der Sieger, führte das Gefängnis gefangen. Es waren diejenigen, zu denen das Wort kam und an ihn glaubten. Dort lagen die Heiligen des Alten Testamentes und warteten. Er führte das Gefängnis gefangen und stieg hoch. Die Heiligen des Alten Testamentes mit empornehmend. Eine Entrückung ist also schon geschehen. Die nächste Entrückung, die geschehen wird, finden wir im Thessalonicher Brief beschrieben und betrifft die Gemeinde, die Braut. Sie wird auferstehen, um in die Herrlichkeit entrückt zu werden. Dort steht, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, das ist der Körper auf der Erde, zurückgelassen ist, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn die Posaune Gottes wird zuerst erschallen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und wir, die wir leben, werden zugleich mit ihnen entrückt. Seht ihr? Eines Tages stand ich an einer Straßenecke und beobachtete eine Parade zum Tage des Waffenstillstands. Mit meinem kleinen Sohn Josef stand ich dort, als sie die Straße hinaufzogen und an uns vorbeizogen. Zuerst kamen die alten Panzer vorbei, so kleine alte Panzer. Darauf folgten die Sherman-Panzer des vergangenen Krieges und große Kanonen mit ihren langen Rohren, wobei so eine Sprengmündung abgebrochen war. Danach kamen die Soldaten, die Goldsternemütter. Danach kamen sie mit einem Floß. Darauf folgte dann ein Floß, und auf der Vorderseite dessen befand sich das Grab für den unbekannten Soldaten. Es stand ein Soldat da, hielt Wache am Grab, und beidseitig stand je ein Matrose. Ebenso war auch ein Bittgesuch angebracht worden. Auf der anderen Seite saß eine Goldsternmutter. Sie hatte ihren Sohn verloren. Eine junge Frau mit dem Kopf quer über dem Tisch weinte und ein kleiner zerlumpter Junge saß daneben. Ihm liefen die Tränen hinunter, denn er hatte seinen Vater verloren. Ich dachte, was für eine Trostlosigkeit. Ich stand hier und sah diese alten Soldaten. Nur einige sind übrig geblieben und marschierten, verkrüppelt und alt geworden, dort hinunter. Ihre Uniform zeigten sie aber mit großem Stolz, denn sie waren Amerikaner. Oh mein Gott, dachte ich, eines Tages wird ein Trompetenstoß vom Himmel her kommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Die Heiligen des Alten Testamentes warten dort im Jenseits auf diesen Schall und sie werden zuerst herauskommen und in die Auferstehung gehen. Wir werden uns zu ihnen gesellen und hinaufgehen in den Himmel. Diese alten sterblichen Leiber werden verwandelt und werden sein eigener herrlicher Leib. Was das für eine Parade sein wird, wenn es himmelwärts geht. Eines Tages werden sie in jener vor uns liegenden Entrückungszeit stolz das Blut Jesu Christi auf ihrer Brust tragen. Es ist die Botschaft Gottes der Stunde, in der sie gelebt haben. Das ist auch die Stunde, auf die wir warten, Bruder. Beachtet nun noch alle die zweite Auferstehung, während wir jetzt zum Schluss kommen. Die erste ist schon geschehen, die zweite steht ganz nah bevor, sie wird kommen, es liegt auf der Hand. Die dritte bezieht sich auf die zwei Zeugen von Offenbarung, Kapitel 11, Vers 11 und 12. Das sind die, die mit dem Geiste Christi zurückkommen, zum Zeugnis für die Juden, so wie Josef für seine Brüder. Ihr erinnert euch, dass ihre toten Leiber 3,5 Tage lang auf der Straße lagen und dann der Geist des Lebens in sie hineinkam und entrückt wurden. Sie wurden in den Himmel hinaufgenommen. So nun habt ihr die 3 Entrückungen des Neuen Testamentes, die 3 alttestamentlichen Entrückungen, bis auf die noch ausstehenden sind geschehen. Nun, wir sind fertig und warten nur noch auf die Entrückung. Wir warten auf die Entrückung der Heiligen. Es ist gesprochen und es wird so sein. Gott sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort wird nicht vergehen. Gott sagte damals im 1. Mose, es werde Licht. Es mag hunderte Jahre gedauert haben, bevor das Licht überhaupt da war. Er sagt, es soll eine Palme und eine Eiche da sein. Es soll eine Wüste und ein Berg da sein. Und dies und das soll sein. Er sprach, seht. Und solange aus seinem Mund ein Wort hinausging, manifestierte es sich. Es muss so sein. Eines Tages rief er dann sein Volk heraus und er sprach zu einem Mann mit dem Namen Mose in einer Feuersäule. Es war ein heiliges Licht. Ein geweihtes Feuer. Das Volk wollte dem Mose nicht glauben und aus diesem Grunde sagte er, bringt sie hierher zu diesem Berg. An jenem besagten Morgen war der Berg ganz in Feuer gehüllt und es blitzte und donnerte und die Leute sagten nicht, dass Gott mit uns rede. Rede du, Mose, sonst verderben wir. Gott sprach, ich werde nicht mehr so zu ihnen sprechen, aber ich werde einen Propheten erwecken. Und ich werde durch ihn sprechen und wenn das, was er sagt, geschieht, dann hört auf ihn, denn ich bin mit ihm. Nun, er sprach das, er sagte, dass es so geschehen würde. Seht euch den Propheten Jesaja an. Er war ein intelligenter und vom König geschätzter Mann. Er lebte bei Usia, dem König, welcher ein großer Mann war. Dieser versuchte eines Tages, die Stellung eines Predigers einzunehmen. Und als er hineinging, wurde er mit Lepra geschlagen. Und das ist es, was ich den Geschäftsleuten gesagt habe. Versucht nie, die Stellung eines Predigers einzunehmen. Nein, mein Herr, bleibt genau dort, wo ihr seid. Seht und tut eure Arbeit, das, was Gott euch aufgetragen hat, zu tun. Wenn ihr ein Finger seid, dann könnt ihr niemals ein Ohr sein. Wenn ihr ein Ohr seid, dann werdet ihr nie eine Nase sein. Entweder eine Nase oder ein Auge. Seht ihr, bleibt in eurer Stellung. Ihr habt doch die Botschaft im Radio gehört, der Versuch, Gott einen Dienst zu tun. David, er war der gesalbte König und all die jubelnden Menschen und das Rufen um ihn herum war schon richtig. Aber er hatte den Propheten Gottes nicht um Rat gefragt. Ein Mann starb dabei und die ganze Sache war verdorben. Versucht deshalb nicht, Gott einen Gefallen zu tun. Wartet, bis es Gottes Zeit ist. Lasst es so kommen, wie er es seiner Weise gemäß tut. Man hört, ich werde diese große Sache tun, ich werde dies und das tun. Sei vorsichtig, mein Bruder. Nun, David hätte es besser wissen müssen. In jenen Tagen war doch Nathan im Lande. Doch er wurde überhaupt nicht gefragt. Seht, David fragte die Heerführer um Rat, die Hundert- und Tausendschaften führten. Die Leute riefen und schrien und tanzten und machten alles Mögliche. Sie hatten alle zusammen religiöse Empfindungen, doch es stand nicht im Einklang und in der Ordnung des Wortes Gottes. die ganze Sache versagte. Alles, was nicht im Einklang und in der Ordnung des Wortes Gottes steht, muss versagen. Nur Gottes Wort wird immer Bestand haben. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nie vergehen. Seht euch Jesaja an, dieser intelligente junge Mann stand dort und plötzlich kam der Geist Gottes über ihn. Er konnte nichts anderes sagen, denn er war ein Prophet. Er sagte, siehe, eine Jungfrau wird empfangen. Uns ist ein Sohn geboren, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und man nennt seinen Namen Wunderrat, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Seine Herrschaft wird nie enden. Wie konnte dieser intelligente Mann sagen, dass eine Jungfrau empfangen würde? Jedermann achtete darauf. Es ist ausgesprochen worden und es war, so spricht der Herr. Es musste geschehen, denn es war das Wort Gottes. Es verhält sich auf dieselbe Weise wie im ersten Mosebuch, wo er jene Samen auf dem Boden des Meeres pflanzte, als alles noch wüst und leer und das Wasser über der Tiefe war. Seht, es musste geschehen. Und eines Tages, etwa 800 Jahre später, empfing dann der Schoß einer Jungfrau den Gottessamen, diesen geschöpften Samen. Sie brachte einen Sohn hervor. Der gleiche Sohn stand dann eines Tages dort und sprach, Lazarus, komm heraus. Dieser Mann, der schon 4 Tage tot war und in der Verwesung übergegangen war, seine Nase fiel schon ein und er stank schon, kam heraus. Er sagte, wundert euch nicht darüber, denn die Stunde kommt, wo alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Auf diese Weise geschieht es, und indem es gesprochen wird, muss es geschehen. Es wird eine Entrückung sein. Oh ja, ich werde gerade an Kalifornien erinnert, wo ich nie mehr zurückzugehen gedenke, dass ich dort vorhergesagt habe, dass Los Angeles auf den Grund des Meeres sinken wird. Das ist, so spricht der Herr, und es wird geschehen. Sie ist fertig, sie ist erledigt, und es ist aus mit ihr. In welcher Stunde geschieht es? Ich weiß nicht wann, aber sie wird versinken. Kurz danach begannen die Erdbeben und es ruckte und schüttelte. Viele von ihr euch hier stehenden Männern erinnern sich noch daran, wie an jenem Tage, als der Engel herunterkam, jenes Licht und Feuer vom Himmel auf den Felsen fiel und wir dort standen, während Felsbrocken vom Berg herab schlingerten und überall um uns herum hinfielen. Es gab eine starke, dreimalige Erschütterung und ich sagte, das Gericht schlägt über die Westküste. 2 Tage später ist Alaska fast versunken. Erinnert euch, dass derselbe Gott, der das gesagt hat, auch gesagt hat, dass Los Angeles verdammt ist. Sie ist erledigt. Ich weiß nicht wann, das kann ich euch nicht sagen. Ich wusste nicht einmal, dass ich es sagte. Dieser Bruder hier, nein, ich glaube, es war einer der Mosleys, welche mich auf der Straße dorthin mitnahm. Ich wusste nicht, was es war und ging deshalb zur Schrift zurück und fand, wo Jesus sagte, Kapernaum, Kapernaum, wie oft? Bis zum Himmel hast du dich emporgehoben, du sollst aber in die Hölle fahren, denn wenn die mächtigen Taten, die in dir geschehen sind, in Sodom geschehen wären, es stünde heute noch. Und ungefähr 150 Jahre danach, Sodom war ja schon unter der Erde, sank Kapernaum in das Wasser, gleicherweise auch das heutige. Derselbe Geist Gottes, der damals diese Dinge gesagt hat und tat, ließ mich dort sagen, O du Stadt Kapernaum, die du dich selbst nach dem Namen der Engel nennst, Los Angeles, wie hast du dich doch selbst bis in den Himmel hinauf erhöht? Du hast dich selbst erhöht. Es ist der Sitz Satans, er hat seine Wurzeln dort. Für Prediger ist sie zum Friedhof geworden. Gute Männer sind dorthin gegangen und sind wie die Ratten gestorben. Welch eine Verwüstung herrscht dort. Du, die sich selbst mit dem Namen der Engel nennt, wenn die mächtigen Taten in Sodom geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde heute noch. Aber deine Stunde ist gekommen, gebt Acht und seht. Wenn es nicht so ist, dann bin ich ein falscher Prophet. Seht, sie ist da und ist gefallen. Ich erinnere mich noch an jenen Abend, bevor ich das sah, hatte ich eine Vorschau auf die Braut. Ich stand da und sah eine wunderschöne kleine Dame. Sie war korrekt angezogen und ging auf diesem Wege. In der Vision war jemand bei mir und mir wurde gesagt, die Vorausschau auf die Braut. Ich sah sie vorbeigehen. Sie kam von dieser Seite und ging da herum. Ich hörte dann, wie es heraufkam. Die Gemeinde kam von der anderen Seite. Die Gemeinde von Asien kam hervor. Oh, ihr sprecht von Schmutz. Dann kam die Gemeinde von Europa. Oh ja. Darauf hörte ich etwas Rock'n'Roll-ähnliches daherkommen. Und das war Miss America. Die Kirche. Sie war nicht einmal bekleidet. Sie hielt dafür graues, zeitungsähnliches Papier vor ihre Blöße und tanzte dabei Rock'n'Roll. Das ist Miss America. Die Kirche. Ich stand dort in seiner Gegenwart. Ich dachte, oh Gott, wenn das Beste ist, was ich als Prediger und wir zusammen taten, oh, ihr wisst, wie man sich fühlt. Ich dachte dann, Gott, verberge mich, wenn ich nur hier weg könnte, wenn das alles ist, was wir getan haben und hervorgebracht haben, wenn das alles ist. Und dann gingen all diese Frauen vorbei, sie taten alles Mögliche, rockten, sie hatten kurze Haare und angemalten Gesichter. Sie gingen so vorbei und meinten, die Jungfrau Christi zu sein. So gingen sie vorbei, ich drehte dann meinen Kopf davon weg, ihr wisst dieses, und hielt dieses vor mich hin, die Rückseite vor ihnen war entehrend, und so gingen sie dahin. Ich drehte meinen Kopf weg und weinte. Ich sagte, dass ich das nicht mehr aushalte. Er steht da und weiß, dass ich ein Prediger der Gemeinde bin. Und das ist alles, was ich für ihn hervorgebracht habe. Ich sagte, oh Gott, ich kann nicht dahin sehen. Lass mich sterben, lass mich verschwinden. Und sobald ich hinausging, kamen jene von ihnen und gingen zu einer bestimmten Stelle, von wo aus sie hinunterfielen. Ich vernahm das Geräusch, was ich anhörte. Dann vernahm ich etwas, das klang wie aufwärts, vorwärts, Soldaten Christi. Ich schaute auf und eine kleine, unscheinbare Gruppe gesegneter Mädchen kam genau den gleichen Weg entlang. Sie waren alle ordentlich gekleidet und hatten ihre Haare hingen ihnen weit am Rücken herunter. Sie waren sauber und ordentlich und so marschierten sie auf dem Weg des Evangeliums. Sie waren das Wort. Es sah aus, als wenn aus jeder Nation eine wäre. Ich sah, wie sie vorbeigingen. Sie gingen nicht hinunter, sondern fingen an, nach oben zu gehen. Ich bemerkte aber, wie ein oder zwei oder drei versuchten, um aus der Reihe zu kommen. Ich schrie, bleibt in der Linie. Danach verließ ich die Vision und ich stand in diesem Zimmer und schrie, bleibt in der Linie. Sagt mal, könnte es schon vorbei sein? Könnte die Braut schon gerufen worden sein? Ist es das, was wir heute durchmachen? Sie muss geformt werden und in das Bild Christi hineingestaltet werden. Christus ist das Wort. Das ist die einzige Sache. Alles liegt in dem Wort darin. Und es kann keine einzige Sache hinzugefügt werden. Es kann nicht eine Frau mit einer Männerhand sein und die andere mit einer Hundespfote. Es muss genau das Wort des Herrn sein, wie er das Wort ist. Die Braut ist ein Teil des Bräutigams. Die Frau ist ein Teil ihres Ehemannes, denn sie ist von ihrem Mann genommen. Eva war ein Teil Adams aus seiner Seite. Und so ist auch die Braut nicht von einer Denomination genommen, sondern aus dem Schoße des Wortes Gottes für diese Zeit. Die Entrückung. Die Posaune des Herrn wird erschallen, die Toten in Christus werden auferstehen und die Herrlichkeit seiner Auferstehung. Wenn die Auserwählten versammelt werden in ihrer Heimat in den Himmel, wenn der Donner hinüberruft, Gott segne euch, es ist ausgesprochen worden, es muss geschehen, es wird geschehen. Ihr seid ein kleines Volk und niemand möchte sterben, niemand möchte verloren gehen. Lasst mich euch das eine sagen. Für mich spielt es keine Rolle, wie oft ihr zur Kirche geht und wie treu ihr zu eurer Gemeinde steht. Denn das ist fein. Ich habe nichts dagegen. Ihr sollt ja zur Gemeinde gehen und geht auch weiterhin. Doch was es auch sei und was es sein mag, werft eure Traditionen fort und geht in Christus hinein. Es ist die Zeit da und in einem von diesen Tagen wird es tönen und dann werdet ihr mit dem Mahlzeichen des Tieres angetan, gefangen sein und wisst nicht einmal, was es ist, bis es zu spät ist, das stimmt ganz genau. Gott segne euch und es tut mir leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Es stimmt schon, dass ich euch zu lange aufgehalten habe und das Opfer, das ihr für mich erhoben habt, habe ich nicht von euch verlangt. Bruder, nimm das Opfer, es ist eure Gefälligkeit und bezahlt damit dieses Motel für diese Überstunde, welche ich verursacht habe. Ich habe immer noch einige Dinge hier, etwa 8 oder 10 Seiten über das, was die Entrückung betrifft. Ich hatte nicht die Zeit, um es zu bringen. Gott segne euch, liebt ihr den Herrn Jesus? Lasst uns für einen Moment still stehen, leise und andächtig. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Denkt daran, dass wir in der letzten Stunde sind. Nationen zerbrechen. Israel erwacht. Die Zeichen sind durch die Bibel vorhergesagt. Die Tage der Heiden sind gezählt und sind mit Schrecken belastet. Kehret zurück, ihr Verstreuten, in eure Heimat. Der Tag der Erlösung ist nahe. Die Herzen der Menschen versagen vor Furcht. Seid gefüllt mit dem Geist, habt eure Lampen geschmückt und rein. Schaut auf, denn eure Erlösung ist nahe. Falsche Propheten lügen. Die Wahrheit verleugnen sie. Wir wissen, dass das alles wahr ist, nicht wahr? Ich lieb ihn. Ich lieb ihn, denn er hat mich zuerst geliebt und vollbrachte meine Rettung am Kreuz von Golgatha. Wie viele lieben ihn wirklich? Hebt eure Hände. Nun, ich möchte, während wir dieses noch einmal singen, dass ihr jemand andere die Hände schüttelt und sagt, Gott segne dich, Pilger. Wir sind Pilger, nicht wahr? Pilger und Fremdlinge. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Denn er hat mich zuerst geliebt und vollbrachte meine Errettung am Kreuz von Golgatha. Wollt ihr an der Entrückung teilnehmen? Wie viele sind an der Entrückung interessiert? Sagt Gott, ich möchte dabei sein, von ganzem Herzen. Haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Kennt ihr das Lied? Kennst du es, Schwester? Haltet fest an Gottes unveränderlicher Hand. Ich weiß nicht, wo es steht. Haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Baut eure Hoffnung auf die ewigen Dinge. Haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Gefällt euch das? Wenn unsere Reise beendet ist, wenn du ehrlich warst zu Gott, wird schön und hell die Heimat droben sein, die deine entrückte Seele sehen wird. Haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Baut eure Hoffnung auf ewige Dinge. Haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Ich möchte, dass ihr eure Häupter beugt für einen Augenblick. Strebt nicht nach dem Reichtum dieser Welt. Der wird so schnell verfallen. Sucht euch himmlische Schätze zu sammeln. Sie werden niemals vergehen. Haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Baut eure Hoffnung auf ewige Dinge, haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Nun, haltet eure Häupter gebeugt und dieses im Gedächtnis fest, während wir unsere Häupter in den Staub beugen, von dem wir genommen wurden, und dass es eines Tages sich wendet. Ihr wisst, dass ihr da drin eine Seele habt, die Gott Antwort geben muss. Wenn ihr erkennt, dass ihr noch nicht fertig seid für die Entrückung, sie könnte heute Abend stattfinden. Und möchtet, dass euer im Gebet gedacht wird, dann hebt jetzt eure Hände. Wir haben keinen Platz, um den Altarruf zu geben. Euer Altar ist auf jeden Fall euer Herz. Hebt eure Hände, Gott segne dich. Sage, ich spüre, dass ich noch nicht fertig bin, Bruder Branham. Ich möchte wirklich ein Christ sein. Ich habe es versucht, aber immer noch fehlt mir etwas. Ich weiß, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein müsste. Schenk Gnade, Gott. Ich hebe meine Hand empor, sei mir gnädig. Nun einige, 20, 30 Hände waren es schon in dieser kleinen Gruppe und es gehen noch mehr Hände hoch. Teurer Gott, was hinter diesen Händen für Herzen stehen. Ich bete und mein Gott, es gibt nur eins, für das ich verantwortlich bin. Und das ist die Wahrheit zu sagen. Teurer Gott, Sie möchten gerettet sein. Sie möchten nicht irgendetwas, das wie ein Gefühl ist. Nicht etwas Gemachtes, so ein denominationelles System, kein Glaubensbekenntnis und Dogma, das dazugefügt wurde. Sie begreifen, Vater, dass das reine, unvermischte Wort Gottes notwendig ist. Alles andere wird vergehen, sogar Himmel und Erde, doch das Wort nicht. Wenn wir dieses Wort sind, dann kann ja die Erde unter uns vergehen, doch wir können nicht vergehen, weil wir das Wort sind, die Braut des Bräutigams. Ich bete für jeden, dass du es ihnen, Vater, gewähren möchtest. Dies ist mein aufrichtiges Gebet und ich bitte dich, Vater, um Entschuldigung, dass ich heute Abend so nervös war. Ich bin so spät hier heraufgekommen und war so zittrig. Ich habe Worte abgebrochen und abgeschnitten, irgendwie. Du großer Heiliger Geist, verschmelze doch alles ineinander in der dir eigenen göttlichen Weise. Richte die Worte in die Herzen der Menschen so aus, dass die Motive und die Tatsachen davon von meinem Herzen in das ihrige gelangen kann. Du wirst es tun, Herr, und rette die gerettet werden können. Ziehe sie zu dir, Herr. Mögen wir für diese Stunde der Entrückung bereit sein, welche vor der Tür steht. Ich bitte es in Jesu Namen. Amen. Gott segne euch nun, der Leitende von dieser Versammlung.